Hallo und herzlich willkommen zur. Wie viel Sendung ist das jetzt?
17.
Ja. Zur 17. Sendung der Kulturpessimisten. Ich grüße den Erik.
Ja, hallo. Und der Stefan ist auch dabei.
Hallo. Und natürlich der Christopher.
Hallo. Hat wunderbar geklappt. Sehr schön.
Hi.
Als hätten wir es abgesprochen.
Ja, es war total spontan, gell?
Genau. Genau. Also wir haben wieder eine neue Sendung. Pickepacke voll. Natürlich, wie angekündigt, Klassiker der Filmgeschichte kommt bald. Aber zuerst machen wir ein paar kleine Nachreichungen. Zum einen habe ich eine Korrektur, denn ich habe in der letzten Sendung behauptet, man könnte Game of Thrones bei Amazon und iTunes schauen. Das ist natürlich nicht der Fall, denn das wäre ja viel zu einfach. Man kann ab Montag das schauen, aber nur die erste Folge. Also man kriegt jetzt die neuen Folgen von Game of Thrones immer mit 3 Wochen Versatz. Weil, scheiße.
Aber das ist ja auch klar, die müssen ja erstmal die Episoden quasi auf Blu-ray brennen und die dann mit dem Fahrradkurier verschicken. Und das dauert ja von den USA bis hierher auch eine Weile. Und dann
Fahrradkurier über den Atlantik.
Und dann muss das hier erstmal wieder eingelesen werden. Und
was meinst du,
auf die Server hochgeladen.
Ja, und dann über nassen Schnürsenkel nach Hause.
Ja, nee, das ist irgendwie alles ganz, ganz schlimm und irgendwie gar nicht zeitgemäß.
Ich habe ja diese Woche noch weitere schöne Erfahrungen mit iTunes gemacht. Im Rahmen unserer Klassiker-Vorbereitung. Aber ich habe mein Geld wieder bekommen.
Mhm. Ich habe im Rahmen unserer Klassiker-Vorbereitung dann irgendwie noch andere Erfahrungen gemacht und hab dann doch festgestellt, dass es gut ist, für Inhalte Geld auszugeben, weil ich eben den Filmklassiker schauen wollte und den halt auch auf einer Seite im Internet geguckt habe oder versucht habe zu schauen. Und da dann irgendwie alle gefühlte 2 Minuten Werbung kamen, das dachte ich mir dann so auf einen gestreckten, wie lang ist der? 2 Stunden?
Fast 3 Stunden.
Fast 3 Stunden, irgendwie so 2 und 3/4 Stunde und das war so schlimm und ich habe es nicht lang durchgehalten. Und
ja, Stream ist ja auch für Amateure.
Hab dann hier Apple mit Geld beworfen, auf das ich den Film dann in Ruhe schauen kann.
Hat er denn dann bei dir funktioniert?
Der Download?
Ja. Nee, der Download hat bei mir auch funktioniert, aber es hat dann immer so geruckelt. Also der Film ist gestockt und dann ist er in so einem Art Schnellverlauf bis zu der Stelle vorgesprungen, bis das Audio wieder das Bild gematcht hat. Und das war schon sehr schön.
Nö, weiß ich nicht. Da war sowas überhaupt nicht. Also das hat problemlos funktioniert, den auszuleihen, den runterzuladen und zu schauen.
Ja, also ich habe
gute HD-Qualität.
Also ich war auch einigermaßen erstaunt, weil der Film dann irgendwie so 5,4 Gigabyte hatte, was halt auch schon echt gescheit war.
Ja, sowas hat er bei mir auch, aber.
Und der lief bei mir irgendwie tadellos auf meinem kleinen, niedlichen MacBook Pro. Also weiß ich nicht, vielleicht irgendwie ein Problem mit deinem Gerät. Also ich finde es ja cool, dass du die Kohle trotzdem von Apple wiedergibst.
Es war halt ganz normal iTunes. Ich hatte keine größeren Programme laufen. Ich habe extra noch mal in den RAM geschaut. Also da war nicht, er war nicht irgendwie überfordert mit der Datei, sondern es war einfach fehlerhaft.
Okay, ja, komisch. Also weiß ich nicht, was sie da bei dir ausgeliefert haben. Obwohl ja Sprache ist, ja, kommt ja beides mit.
Und dann habe ich halt in den Foren geschaut und anscheinend besteht das Problem schon seit 2009.
Okay. Könnte eventuell wirklich irgendwie mit deinem Gerät zusammenhängen. Oder mit iTunes. Also wie gesagt, ich hatte damit überhaupt keine Probleme, hab's in iTunes angeguckt und lief bei mir toll los.
Weil ich hab jetzt auch die neuen Orphan Black Folgen, die man nämlich bei iTunes jetzt kaufen kann. Orphan Black Staffel 3 hat angefangen, problemlos bei iTunes kaufen. Nicht 3 Wochen Versatz, wollte ich hier nochmal sagen, dass es nicht immer so sein muss. Und die haben funktioniert. Naja, aber eigentlich wollte ich ja nur sagen, dass ihr jetzt euch nicht wundern solltet. Ich habe es dann auch in die Shownotes geschrieben, da hatte ich es dann schon bemerkt. Also ab Montag könnt ihr dann die erste Folge der 5. Staffel legal kaufen, wenn euch das Spaß macht, wenn ihr da irgendwie einen sadistischen Gedanken darin habt. Ansonsten.
Dann könnte ich ja endlich mal damit anfangen, Game of Thrones nachzuschauen.
Ja, für dich wäre das natürlich super, die Geschwindigkeit.
Kann ich das quasi dann so durchbinge-watchen.
Genau. Bis du durch bist, wird wahrscheinlich auch die 5. Staffel vorbei sein und in Deutschland verfügbar. Ja, kommen wir zu einem erfreulicheren Thema. Daredevil wurde für eine 2. Staffel verlängert.
Yay. Eigentlich war es ja auch so ein bisschen irgendwie so im Nexus, dieses Internet, wo ja quasi so überlegt wurde, öffentlich, was damit eigentlich passieren wird und dass jetzt erstmal die anderen Serien kommen, aber jetzt sieht es so aus, als dass dann doch Daredevil auch weitergeht und die anderen Serien extra noch kommen, ne?
Ja, das ist nicht so ganz sicher. Es kann sein, dass sich jetzt das alles nach etwas nach hinten verschiebt. Also Daredevil ist ultra erfolgreich. Netflix hat jetzt auch Zahlen dazu veröffentlicht, wie viel jeweils die einzelnen Inhouse-Serien eingespielt haben. Und da war Daredevil jetzt gerade vor House of Cards.
Puh, also.
Ich glaube, das waren so Zahlen, Leute, die sich das erste Mal ein Abo abgeschlossen haben, was die als erstes geschaut haben. Mhm. Sowas war das. Und das waren halt, wo man dann halt mit errechnen kann, so ungefähr, welche Leute allein für die und die Serie das Abo abgeschlossen haben. Mhm. Und ich glaube, also Daredevil ist jetzt offiziell die erfolgreichste Netflix-Serie.
Krass. Also kann ich ja durchaus verstehen, weil die Serie halt echt...
Ja, und Marco Polo und Bloodlines ist halt am unteren Ende, aber natürlich kann halt nicht alles Gold sein, was die raushauen. Obwohl Marco Polo auch nicht schlecht ist. Das ist ja nicht so, nur weil die wenig geschaut ist, ist halt schlecht. Das ist halt nicht so wahnsinnig spannend für Leute, die sich nicht für Geschichte interessieren.
Ja, trifft halt vielleicht nicht unbedingt den Massengeschmack jetzt. Ja. Wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, dass Daredevil jetzt auch nicht unbedingt Mainstream.
Ja, aber Superhelden-Serien sind halt jetzt.
Jetzt en vogue.
Ja, genau.
Ja. Bei den Film-Franchises, die jetzt auch gerade aktuell alle so am Laufen sind und am Starten sind, sowohl Marvel als auch DC, was da noch am Starten ist.
Ja.
Haben wir auch noch einen Film, worüber wir nächstes Mal dann reden werden, in 14 Tagen.
Genau. Wir haben uns dazu entschlossen, noch nicht über Avengers Age of Ultron zu reden, weil, ich weiß nicht, habt ihr den beide doch schon gesehen. Warum haben wir uns doch mal dagegen entschieden?
Ich glaube, weil wir anfangen, also ich glaube, wir können schlecht über den Film reden, ohne über den Film zu reden und da ist, glaube ich, einfach die Spoilergefahr auch relativ groß.
Und wir haben ja natürlich heute schon eine große Filmbesprechung und ich nehme an, dass Avengers genauso viel Platz einnehmen wird wie ein Filmklassiker.
Auf jeden Fall. Aber also von meiner Seite als Tipp, Leute, geht ins Kino, guckt euch den Film an, guckt ihn euch unbedingt, wenn ihr das für nötig habt, oder wenn euch das möglich ist, im O-Ton an, im Englischen. Also Ultron ist schon eine coole Sau und
James Spader ist halt.
Die Dialoge sind so geil.
Und guckt aber ich darf nicht weiterreden. Und guckt ihn euch am besten so bald wie möglich an und versucht, nicht auf die Hype-Welle aufzuspringen. Das erkläre ich dann in der Folge, dann, wenn wir drüber reden, noch mal genauer. Aber lasst euch nicht allzu sehr davon hypen im Vorfeld. Sonst könnte das, wie wir es schon bei Star Wars befürchten, negative Effekte mit sich bringen.
Und noch ein Tipp, guckt euch auf jeden Fall die Post-Credit-Scene an.
Ja, na klar. Also es gibt ja nur eine. Es ging ja noch das Gerücht um, dass es eine zweite Post-Credit-Scene gibt, wo Spider-Man zu sehen ist, aber das war ein ganz klassischer Hoax. Aber ja, also am besten unvoreingenommen, lest euch keine Reviews durch, fragt nicht eure Freunde, wie sie den Film fanden, sondern ganz am besten neutral ins Kino gehen und sich dann natürlich begeistern lassen. Kleinen Moment, ich muss hier das Gerausche ausstellen. Genau, mehr wollen wir auch gar nicht mehr darüber verlieren. Also in 2 Wochen, wir haben auch einen speziellen Spezialgast dazu, weil wir immer uns gerne Experten einladen.
Spezialexperte.
Genau, und jetzt kommen wir zum Hauptthema dieser Sendung und dazu gibt es einen kleinen Trailer.
Die Kulturpessimisten präsentieren Klassiker der Filmgeschichte. Heute Once Upon a Time in the West.
Ja, ein sehr schöner Audio-Trailer. Wir danken dafür dem Herr von Speck, der sich natürlich bereit erklärt hat, weiter für uns Audio-Trailer zu machen, was wir ganz toll finden. Und er hat sich mal wieder selbst übertroffen, wie ich finde.
Oh ja. Also du hattest den ja irgendwie schon vorher mal bei uns in den Chat reingepostet und ich habe mir den extra nicht angehört, um mich dahingehend auch nicht zu spoilern. Und das war so gut.
Ich hab auch Glück gehabt, die richtige Musik dazu zu finden. Das war schon sehr praktisch. Mhm. Ja. Also, wir besprechen den Film Once Upon a Time in the West oder auf Deutsch Spiel mir das Lied von Tod. Zu dem Titel werde ich gleich nochmal was sagen. Ein Film von Sergio Leone, dem großen Spaghetti-Western-Regisseur und sein letzter Western. Er hat noch bei einem mal Produzent gemacht, aber das ist sein letzter richtiger Western gewesen. Mhm. Ich werde jetzt kurz was zur Handlung erzählen oder die Handlung kurz umreißen. Wir wollen da nicht mehr so lang drauf eingehen wie bei der letzten Klassiker-Rubrik.
Was vielleicht noch interessant ist zu dem Film, ist, dass der schon im Jahre 1968 gedreht wurde. Also der ist älter, als ich ihn gedacht habe.
Und kam auch im gleichen Jahr dann raus. Genau, also kurz zur Handlung. Wir steigen damit ein, dass wir drei, ja, anscheinend Banditen oder halt Cowboys am Bahnhof sehen, die auf den Zug warten. Der Zug kommt und wir treffen das erste Mal den Protagonisten des Films, der nur Mundharmonika oder im Englischen Harmonika genannt wird. Er hat keinen richtigen Namen. Und er zeichnet sich dadurch aus, dass er die Mundharmonika spielt und dieses klassische Mundharmonika-Theme, was man natürlich jetzt wahrscheinlich schon tausendmal gehört hat. Es kommt zu einem Shootout und als einziger überlebt Harmonika. Dann treffen wir auf die Familie McBain, die die Ankunft der neuen Stiefmutter vorbereitet. Der Herr McBain hat anscheinend in New Orleans eine neue Frau gefunden, nachdem seine alte verstorben ist. Und die kommt jetzt dort an und doch bei der Vorbereitung treffen sie auf eine Bande von Banditen in Staubmänteln. Und diese Bande erschießt die komplette Familie, also alle vier Kinder und den Vater.
Entschuldigung, da muss ich reinkrätschen, die mit den Staubmänteln waren die am Bahnhof.
Ja, aber die Banditen dort trugen auch Staubmäntel, das ist ja ein wichtiger Teil des Films.
Okay. Ja. Was vielleicht noch wichtig ist für die Szene, ist, dass das Anwesen irgendwo im Nirgendwo ist.
Genau, es ist also eine Farm mitten in der amerikanischen Prärie. Also viel wurde gedreht in Spanien. Aber es wurden auch einige Szenen im Monument Valley in den USA gedreht. Ich weiß jetzt nicht, ob das Spanien oder USA war. Auf jeden Fall mitten in der Wüste. Und dann sehen wir halt den Bahnhof und die Stiefmutter Jill kommt am Bahnhof an und sie wird halt von niemandem erwartet, weil die ja alle tot sind.
Und ja, ich wollte gerade sagen, das hast du nämlich jetzt gerade vergessen, weil an die Familie sollte man sich nicht zu sehr gewöhnen, weil die haben da dann doch bloß einen relativ kurzen Gastauftritt.
Ja, genau, habe ich gerade gesagt, wurden alle erschossen und jetzt sind sie alle tot. Und ja, die Jill nimmt dann eine Kutsche, trifft einen Kutscher und der fährt sie dann zur Sweetwater Ranch, so heißt das Anwesen der McBains. Unterwegs machen sie in einer Postkutschenstation halt, wo wir das erste Mal auf den Outlaw Cheyenne treffen, der sich gerade seiner Begleiter entledigt, die ihn nämlich eigentlich ins Gefängnis bringen sollten. Doch er schafft es, sie zu erschießen und es kommt dann zu einer spannungsgeladenen Szene zwischen Mundharmonika und Cheyenne, in der er einen Gast zwingt, seine Handschellen aufzuschießen. Dann die nächste Szene ist, wie Jill an der Ranch ankommt, sieht, dass alle tot sind, aber sich dann doch schlussendlich entschließt, eine Nacht in der Ranch zu verbringen, denn Mr. McBain hat ihr gesagt, er hätte sehr viel Geld und sie durchsucht das Farmhaus jetzt nach diesem Geld, findet aber nichts. Am nächsten Morgen taucht dann Cheyenne auf und fragt sie so ein bisschen aus, denn in der Stadt geht das Gerücht um, er hätte die Familie erschossen, denn die Killer trugen die typischen Staubmäntel der Bande von Cheyenne. Also die tragen halt diese typischen Staubmäntel und die Killer trugen auch diese Staubmäntel, aber er war es nicht und seine Bande war es auch nicht. Und deswegen versucht er jetzt die Sache so ein bisschen zu untersuchen. Und nachdem er feststellt, dass wirklich keine Wertsachen im Haus sind, verlässt er wieder Jill und wir kommen sozusagen zu den Antagonisten des Films, nämlich Frank und Mr. Morton. Frank ist dieser Typ, der beim Killerkommando dabei war und wir lernen, dass er beauftragt wurde von Mr. Morton, dem reichen Zugmogul, der durch das Gebiet dieser Ranch seine Bahnlinie bauen will.
Was vielleicht noch kurz interessant ist zu Frank, damit wir wissen, was das für eine Art von von Charakter ist, also bei dem, wo sie die Familie angreifen, tötet er dann auch skrupellos das Kind, weil es seinen Namen gehört hat. Also
genau.
Der, mit dem ist nicht gut kirschen.
Da muss ich an Daredevil denken, wie von wegen, we don't say his name. Hier auch, du sollst ja nicht meinen Namen sagen. Und Mr. Morton hat Knochentuberkulose, muss ein Stützkorsett tragen und an Krücken laufen und er ist davon besessen, dass er noch, bevor er stirbt, was sehr bald sein wird, die Bahnlinie bis an den Pazifik baut, also eine Ost-nach-West-Verbindung fertigstellt.
Er will halt nochmal das Meer sehen.
Genau, genau. Und ja, die nächste Szene, also wir springen hier immer von Schauplatz zu Schauplatz. Jetzt kommt Mundharmonika auf die Sweetwater Ranch und es scheint zuerst, als wolle er Jill vergewaltigen, denn er reißt ihre Spitzen vom Kleid. Das fand ich eine sehr komische Szene, können wir gleich nochmal drüber reden. Doch er will sie eigentlich beschützen, denn er sieht, dass Frank weitere Killer auf die Frau angesetzt hat, denn sie haben schon in New Orleans geheiratet und die Witwe ist jetzt die rechtmäßige Erbin dieses Landes, was natürlich den Plan vereitelt, dort eine Zuglinie durchzubauen.
Was auch noch später im Film dann richtig thematisiert wird.
Genau. Das wurde aber schon vorher gesagt, dass sie geheiratet haben.
Dass sie geheiratet haben, aber jetzt nicht, warum die
da. Genau, aus da Weg kommen wir gleich zu. Mundharmonika erschießt die Killer und dann erklärt er halt Jill, was jetzt hier eigentlich, was hier Sache ist, dass Frank sie töten möchte, weil er für Mr. Morton arbeitet. Jill geht dann zum Wäschereibesitzer, wieder ein sehr klassisches Western-Theme, die chinesische Wäscherei. Und der Wäschereibesitzer ist so der Kontaktmann zwischen Mundharmonika und Jill und dem Mr. Morton und Frank.
Und Jill Entschuldigung, bin ich der da so böse?
Ja,
ich glaube, das ist generell so ein sehr gängiges Filmtrope, dass Wäschereibesitzer immer Asiaten sein müssen.
Er ist ja kein Asiate, oder?
Eher nicht, aber der ganze Rest. Also.
Ja, sage ich ein typischer. Ja, aber es ist halt.
Das ist
nicht ich kenne es, halt also. Kenn es halt aus Lucky Luke Comics. Da sind auch immer die Chinesen die Wäschereibesitzer. Ja, und der Wäschereibesitzer ist halt aufgestachelt. Ich glaube, der heißt Wobble oder Wobble. Irgendwie so ein bisschen komischer Name hat er. Ist halt erschreckt dafür, dass Jill jetzt den Plan kennt, rennt sofort zu Mr. Morton und wird verfolgt von Mundharmonika, der sich auf dem Zug versteckt, und Cheyenne, der sich unterm Zug versteckt. Mundharmonika wird entdeckt und während sie in die Wüste fahren, um dort die ganze Sache zu klären, außerhalb der Stadt, wo sie nicht beobachtet werden können, wird halt Mundharmonika gefangen genommen. Und der Wäschereibesitzer, weil er halt Mundharmonika zum Zug gelockt hat, wird erschossen. Und während der Fahrt zurück kann halt Cheyenne Mundharmonika befreien. Und Mundharmonika flieht dann und Cheyenne hat dann offscreen einen Shootout mit der Bande des Eisenbahnbesitzers. Das sieht man dann am Schluss, die ganzen toten Leichen, aber man sieht die eigentliche Schießerei nicht. Dann erfährt Jill vom brillanten Plan von Mr. McBain, denn er hat sein ganzes Geld in Materialien investiert, um eine komplette Stadt zu bauen. Erstmal einen Bahnhof, aber dann eine komplette Stadt. Denn ihm ist klar, dass die Eisenbahnlinie da an seiner Ranch vorbeifahren muss, denn es ist der einzige Ort, wo man innerhalb von 50 Kilometern Wasser bekommt. Und das braucht ja so eine Lokomotive. Und er hat einen Vertrag, dass bis, wenn er es geschafft hat, bis die Eisenbahn dorthin kommt, eine Station zu bauen, dann hat er das Recht auf dieses Land und kann halt eine Stadt um so eine Eisenbahnstation bauen, wird halt super, super reich. Und das gefällt halt Mr. Morton nicht, weil er nicht möchte, dass andere Leute an seiner Eisenbahn Geld verdienen. Und ja, er hat deswegen halt diesen ganzen Plan ausgeheckt, die McBains zu töten. Dann kommt eine weitere komische Szene, denn Jill wird von Frank in sein Versteck gebracht und sie verführt ihn dort und man lernt dort, dass sie eigentlich eine Prostituierte ist. Und da haben wir wieder auch ein ganz klassisches Filmtrope, nämlich die Prostituierte mit dem Herz aus Gold. Denn sie hat sich verliebt in den Mr. McBain und genau, und verführt jetzt hier Frank, um die Sweetwater Ranch zu retten. Angmar, du wolltest was sagen? Habe ich das
richtig interpretiert? Ja, ich habe es mir jetzt notiert, weil ich glaube, da können wir später dazu kommen, weil gerade das mit der Station, das gibt da im Film so ein paar sehr, sehr schöne Bilder. Und
Genau, wir sind auch gleich durch. Also Mundharmonika und Cheyenne sind jetzt Verbündete, weil sie so erkannt haben, dass sie für die gleiche Sache kämpfen. Und sie fangen halt an, die Station zu bauen. Also die Bande fängt halt an, das Holz aufzubauen. Und damit sie noch rechtzeitig die Station fertig kriegen, bevor die Eisenbahn dort ankommt. Denn es dauert auch nicht mehr so lange. Und Frank hat jetzt Jill währenddessen dazu beredet, die Ranch zu versteigern. Und diese Versteigerung ist so ein bisschen auch ein spannungsgeladenes Szenario, weil die Bande von Frank mögliche Bieter einschüchtert und am Schluss scheint es dann so, als wäre sie dann nur für $500 versteigert worden. Aber dann im letzten Moment kommt halt Mundharmonika und sagt, ich biete $5,000, denn auf Cheyenne sind $5,000 Kopfgeld ausgesetzt und ja, sie haben anscheinend den Plan gehackt, dass er Cheyenne ausliefert, um damit die Ranch zu kaufen. Cheyenne ist auch mehr oder weniger einverstanden damit. Und jetzt gehört die Ranch Mundharmonika. Aber ja, er lässt sie halt in den Händen von Jill. Wie geht's weiter? Frank? Ich habe hier Mundharmonika rettet Frank vor seinen Männern.
Es gibt ja dann diesen Dialog, wo sich Frank halt mit Harmonika unterhält in diesem Salon, wo halt auch die Versteigerung stattgefunden hat. Und eigentlich sollten ihn seine Männer beschützen, aber da gab es vorher mit Mr. Morton eben noch diese Szene bei diesem Pokerspiel, wo er halt einfach mal eine ganze Haufen Kohle auf den Tisch gelegt hat und so gemeint hat, so von wegen so, ja, das mit dem Frank, das ist jetzt doch nicht mehr ganz so cool und räumt den mal bitte weg.
Genau, weil Frank angedroht hat, ihn quasi aus von seinem Thron als Eisenbahnmogul zu schubsen.
Ja, genau.
Und dann sieht man halt, wie die ganze Station ist aufgebaut wird. Mittlerweile sind auch die Gleisarbeiter dort angekommen. Also jetzt entsteht eine richtige Stadt. Und wir kommen zur letzten Szene des Films, denn es kommt jetzt zum Duell zwischen Frank und Mundharmonika. Er hat ihn zwar vor den Männern gerettet, aber nur, weil er halt nicht will, dass er einfach umgelegt wird, sondern dass er mit ihm ins Duell geht. Denn er hat auch eine Rechnung mit ihm offen. Mhm. Und wir wissen jetzt eigentlich auch erst jetzt, warum Mundharmonika am Anfang mit dem Zug angekommen ist und nach Frank gefragt hat. Mhm. Denn als Junge, das sieht man rückblicken, hat Frank ein böses Spiel mit ihm und seinem Bruder getrieben, denn er hat seinen Bruder gehängt und Mundharmonika darunter gestellt und durch diese Aufstellung wäre dann sein Bruder gehängt worden, wenn Mundharmonika halt durch Schwäche umgefallen wäre.
Genau, und er hat ihm eben in der Szene auch die Mundharmonika in den Mund gedrückt.
Genau.
Deswegen der eben die ganze Zeit dabei hatte.
Da gibt es eine ziemlich einen schönen, eigentlich der wichtigste Übersetzungsfehler oder falsche Übersetzung des Films, denn im Englischen sagt er hier, keep your loving brother happy, also halt deinen liebenden Bruder bei Laune. Und im Deutschen sagt er hier den titelgebenden Satz, spiel mir das Lied vom Tod. Und erstens haben wir dadurch den Titel des Films, der im Englischen so gar nicht vorkommt. Mhm. Und zweitens wissen wir, dass es sein Bruder ist, weil im Deutschen durch den großen Altersunterschied denken viele, das sei der Vater von Mundharmonika gewesen.
Würde ich jetzt vielleicht.
Also steht so in allen Artikeln, die ich darüber gelesen habe.
Okay.
Genau. Das Duell geht zugunsten von Mundharmonika aus. Er schießt Frank und er fragt dann nochmal, wer bist du? Weil Frank kann sich nicht mehr an Mundharmonika erinnern, beziehungsweise ist jetzt schon ein alter Mann. Und
darf ich nochmal grätschen? Entschuldigung,
ja, dass
ich da wieder rein muss. Er hat ihn schon bei den Begegnungen vorher gefragt, wer er ist. Und Harmonika nennt ihm halt immer wieder Namen von Leuten, die er umgebracht hat. Und bei denen sagt er halt immer so, nee, das kann nicht sein, weil der ist schon tot. Dann fragt er das nächste Mal, gibt wieder einen Namen und nee, der ist auch tot.
Genau. Und
dann kommt halt diese epische Rückblende.
Genau, und dann steckt er ihm in letzten Momenten von Franks Leben, wird ihm halt die Mundharmonika von Mundharmonika in den Mund gesteckt und er versteht endlich, wer er ist und stirbt dann auch sogleich. Und ja, dann kommen wir zum Schluss. Cheyenne versucht noch so ein, Chill versucht dann ein bisschen mit Cheyenne zu flirten, meint halt, ja, eigentlich bist du ja gar kein so ein schlechter Typ, und er meint so, ja, aber ich bin nicht der richtige Mann für dich, und Mundharmonika auch nicht, also so nach diesem, ja, wir sind halt freie Männer und wir können uns halt nicht häuslich niederlassen. Und dann reiten, wollen sie halt wegreiten und man sieht halt, kurz nachdem sie hinterm Hügel verschwunden sind, sieht man halt, dass Cheyenne vom Pferd steigt und sich in den Boden setzt, denn er wurde während der Schießerei mit Mr. Morton von Mr. Morton angeschossen, denn er hat nicht eingeschätzt, dass dieser Krüppel ihn anschießen kann. Und genau, und dann stirbt Cheyenne und als einziger der Protagonisten, der jetzt noch lebt, ist es halt Mundharmonika. Also alle bösen Menschen sind gestorben und alle guten leben weiter. Happy End.
Kann man sich jetzt die Frage stellen, ob ja, ob Harmonika jetzt wirklich ein guter ist? Ich meine, der hat ja auch im Laufe des Films doch
Ja, ich habe das jetzt so als Abschluss. Vielleicht Happy End Fragezeichen.
Naja, Happy End so richtig ist es ja nicht, weil also es ist typische Film Happy End wäre halt ja quasi Harmonika gründet mit Jill dann eben eine große Familie und lebt bis ans Lebensende in Sweetwater.
Ja, trotzdem ist es ja in gewisser Weise ein Happy End, weil man sieht ja am Ende wie Jill halt in Sweetwater ihre quasi Stadt als Bürgermeisterin oder was auch immer aufbaut.
Als Prostituierte.
Ja, sie läuft dann schon am Ende doch noch mit einem sehr, sehr, also für die Zeit wahrscheinlich doch sehr, sehr weit ausgeschnittenem Dekolleté durch die Gegend. Also.
Ja, es war halt so ein typisches Western-Kleid.
Ich muss ja zugeben, dass ich die Schauspielerin in der Rolle doch schon ein Stück weit scharf fand. Also,
die Schauspielerin heißt Claudia Cardinale.
Kardinale.
Also wahrscheinlich ja, Italienerin.
Ja, und ich fand die doch sehr, sehr attraktiv. Also.
Genau, also das war jetzt die Handlung. Ich habe dir jetzt einfach so ein bisschen nacherzählt, es ist sehr viel, es sind auch 3 Stunden Film. Aber damit man so ein bisschen Überblick hat und ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang.
Nee, für 3 Stunden Film, da muss man schon ein bisschen ausholen.
Also in vielen, also ich habe mir sogar 2 Bücher dazu ausgeliehen, die wir in der UB hatten. Und da wird halt auch viel davon geschrieben, dass es halt ein opernhafter Film fast ist. Und wie alle guten Filme ist auch dieser an den Kinokassen gefloppt, also besonders in den USA, da er in einer stark verkürzten Fassung rauskam und auch essentielle Szenen rausgeschnitten wurden, ist er halt richtig untergegangen. Und in Deutschland ist er auch zuerst gefloppt, aber dann gerade in Frankreich und Deutschland ist er dann sehr beliebt geworden. Und ist er in Deutschland ein Klassiker als in den USA oder in Italien?
Ich könnte mir aber vielleicht auch vorstellen, eben weil es ein Italo- oder Spaghetti-Western ist, wie das Genre teilweise ganz gerne genommen oder genannt wird, dass erstens eben die USA mit also zum gewissen Teil eine ganze Weile mit eben Westernfilmen vollkommen übersättigt worden ist. Also sprich hier die typischen John Wayne Schinken und Co. Und ja, quasi diese Western-Geschichten da zu der Zeit wahrscheinlich auch gerade im
Nee, so das war nicht so. Also Sergio Leone war ultra erfolgreich in Amerika.
Ach so, okay.
Er hatte davor die Dollar-Trilogie gemacht mit Clint Eastwood.
Mhm.
Und war ein sehr, sehr beliebter Filmemacher. Also kann ich so einschätzen. Ich habe gelesen, er hat am Anfang einen amerikanischen Namen benutzt, aber nicht, weil die Amerikaner keine italienischen Regisseure für ihre Western haben wollten, sondern weil die Italiener lieber amerikanische Western sehen wollten. Also hat er so seine Landsleute gemacht, sie wollten keine italienischen Western haben. Und durch die Dollar-Trilogie wurden halt die Spaghetti-Western richtig berühmt und ja, sehr erfolgreich. Ist bevor der mit dem Wolf 1992 über 400 Millionen Dollar eingespielt hat, einer der erfolgreichsten Western überhaupt gewesen. Mit, glaube ich, 30 Millionen Dollar und hat nur 3 Millionen Dollar Produktionskosten gehabt.
Ja, was ich immer noch nicht verstehen kann, weil der sich den Wolf tanzt.
Aber
es ist aber ein typischer Kostner-Film. Und
ja, deswegen.
Zum Thema, der mit dem Wolf tanzt und vielleicht im Vergleich dazu, hier spiel mir das Lied vom Tod, was ich schön fand an dem Film, ist, dass sie halt nicht wieder dieses ausgewatschte Western-Film-Trope von wegen Cowboys und Indianer aufgemacht haben. Ich glaube, es in der einen Szene tauchen zwar Indianer auf, aber die sind halt da und es
tauchen
ja,
immer mal wieder
ein paar taucht auf. Immer ja. mal auf, aber es wird nicht so ein Konflikt also, aufgemacht und von wegen Indianer tauchen auch nicht als haupthandelnde Partei auf.
Zur Geschichte des Films, Sergio Leone wollte nach seiner Dollar-Trilogie eigentlich keinen Western mehr drehen, sondern wollte, es war einmal in Amerika machen, ein Gangsterfilm, den er auch später realisiert hat. Aber damals hat auch noch niemand an den Erfolg eines Gangsterfilms geglaubt und hat halt, haben sie halt gesagt, ja, mach doch lieber nochmal einen Western, denn die letzten dreien waren so erfolgreich. Und dann ist halt dadurch die, man nennt sie die Es war einmal-Trilogie, also Es war einmal im Westen, Once Upon a Time in the West. Dann die Todesmelodie, die eigentlich im amerikanischen Once Upon a Time in the Revolution heißen sollte. Und dann als dritten Teil die Once Upon a Time in America Film über, ich glaube, es ging über Gangster. Also es war halt dieser Gangsterfilm, den Leone gleich zu Anfang machen wollte.
Was man da vielleicht dann auch noch so als Tipp to the Head vielleicht dann sehen kann, es gibt ja auch noch irgendwann in Mexiko, der da auch so ein bisschen angelehnt ist, was dann der letzte Teil der Mariachi-Trilogie ist.
Also nicht es war einmal, sondern irgendwann.
Irgendwann Mexiko, aber der passt da schon auch in die Szene, also in die, auch in die Art und Weise vom Film her doch schon sehr, sehr gut rein, finde ich.
Ja.
Ist eine sehr, also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Hommage an den Film.
Genau, genau. Die Hauptdarsteller sind auch noch mehr oder weniger interessant. Frank wird von Henry Fonda gespielt. Was für Henry Fonda sehr ungewöhnlich war, denn bis dahin war er immer der Protagonist, also ein sehr positiver Charakter. Und man hat sich erst dagegen gewehrt, dass man, also die Studios, die ja noch immer sehr viel Einfluss haben, wollten Henry Fonda erst nicht als Bösewicht besetzen lassen. Aber dann meinte Henry Fonda, dass doch mal ganz interessant sei, auch mal ein Bösewicht zu spielen. Und er kam dann auf das Set mit braunen Kontaktlinsen und einem richtig verwuschelten Bart, weil er halt als Bösewicht gelten wollte. Und dann konnte ihn doch Leone überzeugen, dass er doch für Frank den Charakter lieber die stahlblauen Augen von Henry Fonda haben wollte.
Ja, die, ja.
Die sind auch wirklich durchdringend. Also wenn er in die Kamera schaut, dann denkt man, er schaut einen durch den Bildschirm raus an.
Also genau, und der schießt dich gleich um. Also ja, Henry Fonda in der Rolle als Bösewicht wirklich unglaublich gut.
Ja, sehr stark. Und als Mundharmoniker Charles Bronson, der mit diesem Film seinen großen Durchbruch hatte.
Mhm.
Also die Karriere von Charles Bronson ging danach richtig steil. Er hat sein erfolgreichster Film war Ein Mann sieht rot von 1974 und er hat halt durch Once Upon a Time in the West halt sein Markenzeichen als einsamer Rächer gesetzt.
Und diese eben auch mit so einem sehr, sehr stechenden und durchdringenden Blick.
Genau.
Ich habe mir erstmal so beim Angucken halt auch so gedacht, fuck, war der Bronson damals noch jung, obwohl er da ja eigentlich auch schon ein sehr, sehr markantes Gesicht hatte.
Weißt du, womit Leone die Begründung für Charles Bronson, der damals so unbekannt war, gemacht hat, womit er das begründet hat?
Wahrscheinlich die Augen.
Charles Bronson hat einen Blick oder hat ein Gesicht, mit dem er einen Zug aufhalten könnte.
Sehr, sehr schön. Ja, könnte ich mir dort tatsächlich lebhaft vorstellen.
Ja. Aber besonders gut fand ich gleich Jason Robards als Cheyenne. Also den fand ich sehr, sehr gut in dem Film. Da gibt es auch ein sehr schönes Foto auf der Wikipedia.
Ja.
Der
hat auch so ein Lone Wolf und hat zwar seine Leute, aber ist halt irgendwie so der große Macker, der halt seine Bande hat und hat halt auch schon ein paar Leute umgelegt, weswegen er dann, glaube ich, auch gehängt werden soll und worauf er jetzt nicht so richtig Bock hat, was man ja auch irgendwo verstehen kann und ja, sehr, sehr, sehr geil, auch als Darsteller. Also generell die Hauptdarsteller in dem Film sind halt wirklich durch die Bank wirklich sehr, sehr gut. Ja, auch eben die Claudia Cardinale eben als Jill McBain.
Der Cast ist schon großartig aufgestellt, so im Gesamten. Und direkt am Anfang dann auch halt auch mit, also am Anfang fand ich die Geschwindigkeit von dem Film sehr, sehr bemerkenswert.
Ja.
Wie sie sehr viele lange Einstellungen auf Leute bringen, erstmal in der Zugstation, wie sie irgendwas machen, oder der eine, der dann da sitzt und die die Fliege versucht wegzupusten und der andere, der immer Tropfen auf den Kopf bekommt. Und das sind sehr lange Einstellungen, in denen einfach irgendwas passiert, ohne dass irgendwas gesprochen wird.
Ich sag mal, wir haben ja jetzt alle in den letzten paar Tagen eben so einen totalen, schnellen Action-Kracher wie eben die Avengers Age of Ultron gesehen. Und das ist halt vom ganzen Pacing her von diesem Film halt die komplette Antithese dazu.
Obwohl der Film ein Actionfilm ist.
Es ist ein Actionfilm, aber der lässt sich halt einfach in den Bildern, die da in Kamerafahrten und Kameraeinstellungen gebaut werden, lässt der Film sich so unglaublich viel Zeit. Und
ja, ich finde das so ist geil.
Aber so unglaublich geil. Also ich habe jetzt, glaube ich, gerade schon im internen Chat geschrieben, dass ich schon gefragt habe, wann ich anfangen darf, den Film zu feiern. Western ist wirklich per se nicht innerhalb meiner Komfortzone von Filmen, die ich mir jetzt einfach so angucken würde. Deswegen
bin ich eigentlich in meiner ja auch nicht.
Unglaublich dankbar für den Vorschlag. Dass wir
Danke uns an den Herrn von Speck, der den Film vorgeschlagen hat.
Und angesagt. Bin dafür wirklich richtig dankbar, weil ich habe den Film so genossen, weil es muss, glaube ich, da auch mal ein bisschen Credit dann eben an die Kameraarbeit von Tonino Delli Colli da eben gegeben werden, weil der Film eigentlich für meine Verhältnisse sehr viel mehr über Bilder als über die Dialoge erzählt. Also wirklich über, also eben zum Beispiel die Szene, als Frank eben den Bruder von Harmonika umbringt, wo halt einfach bis auf eben diesen einen ikonischen Satz, das ganze Ding nur über Bilder funktioniert. Du weißt genau, was da passiert und du weißt ganz genau, dass das scheiße ist, dass der Typ da jetzt oben drauf steht und
Ich sehe gerade, Tonino Delli Colli hat auch zwar seine letzte Arbeit, Das Leben ist schön, von Roberto Benigni als Kameramann betreut. Ja. Auch ein Film, den wir vielleicht hier mal in der Rubrik besprechen.
Übrigens muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein, weil im Deutschen steht halt ganz gerne mal Kamera dran. Es ist aber eigentlich Cinematographer, also sprich der Mensch, der dann die Bilder baut. Also im Deutschen würde man vielleicht eher sagen Chefkameramann. Also das ist jetzt nicht der Typ, der da hinten an der Kamera steht und
nein, das ist mir schon die Knöpfe
drückt.
Das ist halt der für visuelle beauftragte Mensch am Set.
Genau, also der halt wirklich die Visuals macht und es ist halt gerade in dem Film es ist ein Teil von dem Film, was den Film halt einfach so unglaublich großartig macht, wie da teilweise Bilder und Szenen aufgebaut werden. Zum Beispiel, was eine sehr, sehr coole Szene ist, eben nach der Versteigerung in dem Salon, gibt es eben eine Szene, wie man halt Harmonika sieht, wie er durch diesen Salon läuft und die Kamera langsam nach links schwenkt und irgendwann dann halt der Hinterkopf und der Hut von Frank dann mit im Bild ist. Und das ist einfach so geil komponiert, das ganze Bild, und wie das Bild dann eben sich zusammenschiebt und zusammenkommt. Oder eben am Anfang die Fliegenszene. Also bei der Fliegenszene habe ich mich schon ein bisschen gefragt, ob das einfach Zufall war.
Ich kann das erzählen, wie das ist.
Ah, dann bitte. Also ich hab echt ein bisschen angefangen, noch während des Films zu suchen und habe mir dann so gedacht, nee, du guckst ihn dir jetzt an und hab's dann vergessen. Also erzähl mal.
Also im Gesicht haben sie einfach dem Schauspieler Honig hingeschmiert. Damit die Fliege immer wieder aufs Gesicht fliegt und auf dieser Seitenlehne, wo er dann mit der Waffe die Fliege einfängt, wenn man ganz genau hinschaut, das war eine Fake-Fliege. Das sieht man aber auch. Aber trotzdem, wunderbare Szene. Und ich finde, wie du die Kameraarbeit gelobt hast, würde ich gern den Sound und Soundtrack gleichermaßen loben.
Das wäre dann also das
von keinem geringeren, denn Enrico Morricone, dem großen, ja, sagen wir mal, dem eigentlichen Hans Zimmer, also von Berühmtheit, also
Entschuldigung, dass ich dich an der Stelle ein bisschen berichtigen muss. Ennio, nicht Enrico.
Genau, Ennio Morricone hat natürlich für den Paten den Soundtrack gemacht, also einer der wahrscheinlich wichtigsten Filmkomponisten der Filmgeschichte.
Ja.
Dieser ganze Film ist halt angelegt wie eine Oper. Mit Intrigen, mit Rache, sehr viele Verwirrungen, Verzwickungen. Und so hat auch Ennio Morricone den Soundtrack komponiert, den er fertig hatte, bevor überhaupt der Film angefangen hat zu drehen. Und jeder Charakter hat ja so sein Motiv, wie man das aus
ihm.
Ja, aber das nennt man in der Musik, nennt man das, Herr Martinsen kann mir da vielleicht helfen. Ich glaube, das ist immer einfach ein
Motiv. Das ist Motiv.
Genau. Also wir haben da ganz klar Mundharmonika mit seiner Mundharmonika, aber es gibt
was auch bloß, dieses... Was bloß im Endeffekt muss man ja sagen, was ja im Endeffekt bloß drei Töne sind.
Ja, und wir haben auch einen ganz tollen Sound. Also ganz kurz, die Szenen am Anfang, am Bahnhof und auch als die Familie erschossen wird, wollte Leone erst mit Musik unterlegen, aber dann hat er sich dagegen entschieden, oder beziehungsweise ich glaube, Ennio hat ihn sogar davon, also Morricone hat ihn davon überzeugt, dass er das nicht machen soll, sondern die Musik aus der Szene ziehen soll. Also wir haben ja bei diesen drei Gangstern drei verschiedene Soundmotive. Wir haben die Fliege, wir haben das Wassertropfen und wir haben das Knöchelknacken.
Moment, vier. Und? Es gab in der ganzen, also.
Und, ja, und als Station die Windmühle.
Genau, und es gab, gerade in der Aneinanderreihung von einzelnen Szenen und Einstellungen, gab es halt wirklich so ein Element, wo ich gedacht habe, fuck, dieser Film hat ein so geiles Sounddesign. Das war nämlich immer dieses total nervig Quietschen, was du am Anfang vielleicht so ein bisschen wahrnimmst, oder denkst du so, ja, gut, okay, das ist halt jetzt so. Aber irgendwann hat es dann angefangen, mich zu nerven. Und dann dachte ich so, ja, genau. Und ja, das hat's halt auch, also die Bilder, die Musik eben von Ennio Morricone und dann wirklich das komplette Sounddesign, über das der Film halt auch sehr, sehr viele Sachen erzählt. Und das ist halt, was ich eben gemeint habe, mit es wird weniger über Dialoge gearbeitet als eben mit dem ganzen Rest, was halt den Film, denke ich, auch richtig gut macht.
Vor allen Dingen haben wir am Anfang relativ lang eine Phase, wo wirklich nicht klar ist, welcher Charakter von den Ganzen ist denn jetzt, gehört denn jetzt zu den Guten und welche gehört denn zu den Bösen, was ich auch wirklich extrem gut gemacht finde. Und dann wird über einen Cheyenne geredet, der, wo man auch nicht weiß, ist das jetzt ein Guter, ist das ein Böser. Dann wird nochmal über Frank geredet, wo man, das kann man relativ lange nicht zuordnen. Ich konnte es wirklich erst zuordnen nach dem Morgen, wo Mundharmonika und Cheyenne bei ihr im Haus beide aufgetaucht sind.
Also das Frank
dann konnte ich es ein bisschen besser einsortieren.
Ja, aber dass Frank jetzt nicht unbedingt ein netter Zeitgenosse ist, wusste man ja eigentlich ab der Szene, als er eben die Familie McBain ums Eck gebracht hat, bis auf eben
aber die Frau. Aber man wusste halt nicht, ob Mundharmonika ein Guter ist zum
oder
Beispiel.
Cheyenne. Ja. Cheyenne ist ja ganz, ganz lange unklar. Also in der Postkutschenstationsszene ist er eher so der Antagonist.
Wobei ich bei Cheyenne eben auch so ein bisschen das Problem habe, die Motivation von Cheyenne irgendwie so richtig komplett zu verstehen in dem Film. Also sprich, warum hilft er dem jetzt eigentlich? Und
ja, weil er Jill beschützen möchte. Das ist halt der Outlaw, aber der doch ein gutes, also er ist halt, es gibt ja halt immer diese Matrix mit Lawful Good, Neutral Good, Chaotic, Evil. Und Cheyenne ist halt das Chaotic Good, also der chaotische Gute, der so ein bisschen mit dem eigentlichen Gesetz in Konflikt steht, aber eigentlich im Grunde ein guter, also ein moralischer Mensch ist. Und Frank, der mehr oder weniger durch und durch böse ist und machtgierig ist, aber halt mit dem Gesetz nicht so oft in Konflikt gerät.
Und dann eben diese Morton, der halt dann wirklich das organisierte Böse ist.
Genau, er ist einfach der Machtmogul, der lenkt. Er meint ja auch am Anfang zu Frank, früher hast du noch deine Sachen selbst gemacht, jetzt erteilst du immer nur noch Befehle. Also da merkt man auch, dass Frank so ein bisschen nach Macht strebt und versucht, genauso zu werden wie Mr. Morton.
Zu den beiden habe ich auch noch einen Punkt zu bringen, was auch wieder mit einem Paradigmenwechsel zu tun hat, aber diesmal in der Art, was Macht bedeutet und wie Macht ausgespielt wird. Also nach dem Sinne, dass Frank noch das so ein bisschen das alte Bild von Macht vertritt. Ja, du bist quasi, du bist so stark wie deine Waffe und wenn du schnell ziehen kannst und gut schießen kannst und einfach darüber Macht über Leute ausübst, dann kannst du weit aufsteigen. Und wie heißt der Boss?
Morton.
Mr. Morton ist quasi schon das neue Modell. Bei ihm kommt es halt nicht mehr so wirklich drauf an, dass er so schnell ziehen kann und dass er Waffen hat. Für ihn ist halt einfach Geld der ausschlaggebende Machtfaktor. Also eigentlich eine Art modernerer Bösewicht als Frank.
Was ja eben bei dem Morton eben auch als sehr, sehr interessantes Bild wahrscheinlich auch absichtlich gewählt worden ist, eben dass der diese Knochenleukämie hat. Und deswegen die ganze Zeit im Film mit Krücken und einer Halskrause durch die Gegend läuft und sich eigentlich in seinem kleinen Mikrokosmos, was eben sein Eisenbahnwaggon ist, in dem er halt lebt und arbeitet und sein Büro hat, nur dann bewegen kann, so richtig, also gerade wenn der Zug fährt, wenn er sich halt so ein Gestell von oben runter lässt, über das er sich dann so quasi durch seinen Waggon hangeln kann. Und dann aber eben zu sagen oder zu zeigen, eben der hat halt doch Macht, weil er hat Kohle und kann dadurch eben Macht ausüben und eben nicht durch reine Waffengewalt.
Da gibt's halt auch diesen interessanten Dialog mit Frank und ihm, wo er ihm dann zeigt, ja, du denkst, deine Waffe ist alles, aber hier ist die wirkliche Macht und zeigt halt auf seinen dicken Batzen Geld, den er da hat.
So im Schublade so aufmach und erstmal so mehrere
Bündel Geld. Auf der anderen Seite wird ja auch angesprochen, dass Frank quasi versucht, sich so ein bisschen zu so einem moderneren Bösewicht hinzuentwickeln, ich wollte gerade Moriarty sagen, aber das ist was Morten. Komplett anderes. Wie Morton ja auch sagt, von wegen, ja, du hast ja damals noch selber gemacht und jetzt schickst du auch eher deine Leute hin.
Und wir sehen ja auch im Film, wie er diese Macht mit Geld ausspielt, indem er Franks Bande kauft.
Mit einem ordentlichen Batzen Geld, ich glaube irgendwie für jeden $500, was ja zu der damaligen Zeit ein ganzer Arsch voll Kohle gewesen ist. Was ich natürlich auch bei Morton sehr, sehr erstaunlich oder sehr, sehr gut gemacht fand, war die Todesszene.
Wo er dann in diesem Bächlein liegt.
Ja, und eben noch so das Rauschen im Hintergrund vom Meer und hat es halt zwischendrin mal eben so einen Einschnitt, wo er eben Frank erzählt hat, dass eben sein Plan ist, dass er eben diese Eisenbahnlinie noch von Ost nach West bauen will und erst aufhört, wenn er eben am Pazifik ist und du hörst dann, siehst dann kurz so reingeschnitten eben auch Meeresbrandungen und so ein Zeug und was sich dann eben in diese Todesszene von Morton dann nochmal reinspielt und da so großartig umgesetzt ist, weil er dann eben in der quasi Pfütze verreckt.
Ja, also im Dreck. Also er ist von in seinem reichen Salon mit viel Geld ausgestattet, endet er im Dreck. Also ist auch sehr, sehr, da hat man ja so mit viel praktisch gearbeitet und dass er halt dann wirklich im Dreck liegt und diesem Schlamm kriecht. Und er meint ja,
den Händen hat.
Genau, er meint also. Am Anfang Frank zu Mr. Morton. Wenn du deinen Wagen verlässt, dann wirkst du wie eine Schildkröte aus der Schale. Und so ist sie auch am Ende. Also er kriegt ja darum wie so eine Schildkröte.
Also ich finde auch das Set-Design äußerst schön. Gerade die ganze Sache mit der Eisenbahn, wie die von außen aussieht und wie der Waggon von innen gestaltet ist mit dem roten Holz und das ist alles so wunderschön.
Und das alles ohne Computer.
Ja, ich fand's halt auch relativ schön, wie eigentlich dann die Todesszene von Morton erzählt wird, weil nämlich das glaube ich Frank ist, der zurück zu dem Eisenbahnwaggon eben nach dem Verrat kommt. Bin ich da richtig?
Ja,
der kommt zurück und und sieht dann eben wie Morton da verreckt und findet's dann doch so ein Stück weit ganz gut. Ich möchte den Film einfach nur feiern. Der ist von A bis Z so unglaublich gut. Ich habe den immer wieder als Filmklassiker gehört und dachte mir, muss nicht sein. Ne? Aber Dankeschön, Herr von Speck.
Ja, ich hätte noch ein interessantes Trivia, was mir erst gestern aufgefallen wurde von meinem Englischlehrer. Der macht nämlich immer so Geburtstagskinder und Sterbefälle, die an dem Tag vor x Jahren waren. Mhm. Und hätten wir gestern den Film besprochen, also am 30. April, wären wir genau auf den Todestag von Sergio Leone gefallen.
Und Hitler.
Ich finde Sergio Leone da wahrscheinlich doch schöner zu bemerken als Hitler.
Ja, ist interessant. Und auch, was ich sehr schön finde, ist diese ganze Familienmassaker-Szene, wo wir am Anfang nur dieses Grillenzirpen haben und das dann aufhört und alle schauen sich so um und denkt, oh Gott, gleich passiert was und dann geht's wieder weiter und dann alle beruhigt. Und erst als, glaube ich, wann setzt die Musik ein, als die Bande dann wirklich auftritt?
Als die Bande auf den Jungen trifft. setzt die Musik ein.
Erst dann.
Also ja. Es gibt ja in dem zwei in den Filmen so zwei sehr sehr auffällige Themen, die sich eben durch den Film ziehen. Das ist zum einen eben die Melodie aus der Mundharmonika und eben der das Stück, was dann an der Stelle einsetzt.
Das ja auch mit Mundharmonika ist.
Ja, ich finde das interessant, weil das Stück von Frank ist ja quasi eine Spiegelung von Mundharmonikas Stück mit ein bisschen mehr Gitarren und ist das schon E-Gitarre, was da mit dabei ist?
Das klingt schon sehr nach E-Gitarre. Die hat schon einen ordentlichen Twang. Also ich würde da vom Hören her wahrscheinlich mal auf eine Fender Stratocaster tippen. Aber es gibt ja dann noch dieses gut, dann gibt es eben noch Jills Theme, was dann quasi so diese mit dem hohen Gesang und so ist.
Dann Cheyennes Film.
Ist mein Herz auch immer davon geschmolzen.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe bei dem Stück, also ich kannte das Stück vorher schon, weil ich irgendwann mal so die Meise hatte, mir irgendwo im Internet eben Ennio Morricone Soundtracks einfach mal reinzuziehen, weil die einfach saugut sind. Und Herr Martinsen könnte sogar recht haben, es könnte sogar noch eine Telecaster sein.
Was ist ein Telecaster?
Telecaster ist der eigentliche Vorgänger der Stratocaster.
Und was ist eine Stratocaster?
Ist eine E-Gitarre von Fender, genauso wie die Telecaster. Telecaster war das erste Modell von Fender und Stratocaster dann quasi so das zweite. Die Telecaster ist, glaube ich, anfangs eher so in dem Country-Western-Bereich doch ziemlich beliebt gewesen. Und war halt im Vergleich zu Gibson, was der andere große amerikanische Gitarrenbauer ist, ein bisschen billiger und wurde da so abfällig immer so der Klodeckel genannt. Aber naja, das ist ein bisschen ein anderes Thema. Aber ja, gut, stimmt, vom Klang her könnte es sogar eine Telecaster sein. Aber auf jeden Fall eine Fender.
Und nochmal kurz zu den Bildern. Also, was sich bei mir wirklich im Kopf eingebrannt hat, ist zum Beispiel die Szene direkt am Anfang, wo der Zug dann wegfährt und dann direkt dahinter steht Mundharmonika und man sieht ihn das erste Mal, wie er da spielt und einen durchdringt mit seinen Augen, durchblickt, durchbohrt quasi. Und halt, ja, dann zum Beispiel die Szenen, wo Jill zum Haus reiten will und man sieht riesige Aufnahmen vom Monument Valley mit diesen Steinsäulen, die da in der Gegend rumstehen.
Ja. Ja, sehr schöne Weitwinkelaufnahmen im Kontrast dazu sehr, sehr, sehr nahe Nahaufnahmen. Also gerade in der Duellszene, wo man in einer Szene nur noch die Augen von Mundharmonika sieht, wo das eine Auge so geplatzte Blutäderchen hat. Was natürlich heute, das hat man ja heute gar nicht mehr so, dass man noch so Menschen hat, die ein echtes Gesicht haben. Also wenn heute mal eine Nahaufnahme von keine Ahnung, Vin Diesel hast, da passiert ja im Gesicht nichts. Und bei, wie heißt der, Charles Bronson, der hat halt Falten und Narben und
ist ja, wunderschön. Die haben halt einfach Charakter. Also es sind halt wirklich richtig auch eben Frank als Darsteller, der halt wirklich in dem Gesicht, das ganze Gesicht erzählt schon seine eigene Geschichte. Und eben der Cast eben auch richtig, richtig toll. Ja, ich weiß nicht, wo ich bei dem Film anfangen und aufhören soll, den Film einfach nur von bis hinten zu
Was feiern. Vielleicht interessant ist, in diesem Film wird der Westen nie der Westen genannt, sondern immer nur Country. Und ein Motiv dieses Films ist natürlich auch das Ende des Wilden Westens. Also dadurch, dass die Eisenbahn kommt, endet ja so ein bisschen der Wilde Westen und es fängt die Industrialisierung an.
Auch wieder so ein Motiv vom Alten zum Neuen, wie schon bei den zwei verschiedenen Arten von Charakteren. Das scheint sich auch durch den Film so ein bisschen dort zu ziehen. Was ja auch angesprochen wird einmal mit den Städten im Osten, die schon ziemlich modern für ihre Zeit sind und dann da draußen in der Prärie, wo es noch halt wild und natürlich ist und wo es noch auf Waffengewalt und Macht ankommt.
Und Jill fragt ja oder sehnt sich ja immer die ganze Zeit einfach noch einer heißen Wanne, in der noch nicht irgendwie drei andere Typen gelegen haben. Also,
Was ich vielleicht an diesem Film kritisieren würde, um den jetzt nicht nur in den Himmel zu loben, ist so ein bisschen gerade Jills Charakter, weil er doch an manchen Stellen fast schon zu passiv ist. Also diese eine Szene mit Mundharmonika, wo er so ein bisschen das Kleid zerreißt, ich weiß nicht, was diese Szene sollte, was das zu bedeuten hatte. Und auch diese Verführungsszene, wo sie Frank so ein bisschen verführt.
Mhm. Ja, die fand ich.
Das ist halt alles sehr komisch. Ist natürlich Ende der 60er Jahre, aber die Szenen waren halt nicht wirklich nötig und die haben den Film auch wirklich nicht vorangebracht. Also ja, gerade die.
Generell fand ich schon chill irgendwie trotzdem einen starken Frauencharakter. Also ja. Sie ist jetzt nicht irgendwie das kleine Schwächling, also das kleine Schwächling-Girl, was sich die ganze Zeit hinter irgendeinem Tresen oder so versteckt, sondern
ja, also das
ja, wird sie, ja wird gerade bei der Szene, wo sie ihn verführt, geht sie ja aktiv in Action und macht es ja gerade. Sie lässt sich ja nicht, also es geht ja nicht von ihm aus, sondern es geht von ihr aus.
Das wird ja schon sehr viel zeitiger angedeutet, eben als Cheyenne auf der Farm ist und Mitchell alleine und wo sie dann halt meint, kannst du mich jetzt hier auf den Tisch nehmen und du bist dann halt nichts anderes als als eine weitere schmutzige Erinnerung. Genau. Also wo das Mädel herkommt, wird quasi schon ein paar Mal eher angedeutet.
Aber es geht halt bei Jill auch nur immer, also das Ziel, was bei Jill ist, immer irgendwie einen Mann zu finden, mit dem sie halt die Stadt führen kann. Also sie hat irgendwie nie eine eigene Agenda, sondern es geht immer nur darum, irgendwie am Anfang einen Mann zu heiraten und dann sucht sie halt wieder, dass sie dann, als der eine Mann aus ihrem Leben rausfällt, einen weiteren Mann zu suchen.
Naja, was ist da verkehrt dran? Also wenn sie den einen Mann gefunden hat, dann ist es ja doch trotzdem, ja, also ich würde das jetzt nicht als Schwäche im weiblichen Charakter ausmachen, sondern halt einfach als, ja, wenn man verliebt ist, macht man halt sowas.
Ja, ja. Also ich denke mal, das ist aber auch wirklich dem Zeitgeist eben ein Stück weit geschuldet.
Ja, das meine ich auch. Also natürlich Ende der 60er Jahre kann man noch nicht so viel in die Richtung erwarten, aber ich wollte es einfach mal ansprechen. Weil mich das so ein bisschen gestört hat. Also natürlich, man muss den Film in seiner Zeit betrachten, aber trotzdem kann man das ja mal kritisieren. Habt ihr noch was?
Ja, und wie gesagt, ich denke mal, dass sie das auch mit der Stadt einfach nicht alleine regeln wollte, weil gewisse Sachen sind vielleicht als Frau auch nicht so gut handelbar. Also sowas wie Häuser bauen oder sowas, einfach ja, handfeste Sachen wird sie wahrscheinlich nicht so gerne machen einfach.
Was ich halt eben am Anfang auf die Station dann schließend noch als eine sehr, sehr schöne Szene empfand, war eben als Jill das Haus nach eben Geld und Wohlstand durchsucht hat, nachdem ihr Angetrauter verschiedener Ehemann da auf dem Tisch lag. Durchsucht halt das Haus, macht eine Kiste auf und der Kiste sind so, also im ersten Moment denkt man halt dann so einfach so, ja, das ist halt Kinderspielzeug und das sind halt einfach so Spielzeughäuser. Im Endeffekt wird dann eigentlich klar, dass das so die Baumodelle für eben die Stadt gewesen sind, was du in dem Moment in dem Film eben noch nicht gewusst hast. Und
genau,
es wird also, das ist halt auch so eben, was ich an dem Film auch so schön fand, eben diese netten kleinen Sachen und diese kleinen Gesten und
jo. Absolut.
Mhm. Ja, also ein sehr schöner Film. Ich fand ihn teilweise halt etwas zu langatmig. Wird auch generell kritisiert in den Kritiken, dass er halt einfach. Ich habe sogar die Kritik von Roger Ebert gelesen, also auf seiner Webseite kann man immer seine alten Kritiken lesen. Und er meinte auch, dass er zu langatmig sei, fand ihn aber generell ganz gut. Ist auch eine zeitgenössische Kritik.
Ich finde gerade, das macht den Film, also hat für mich den Film auch so ein Stück weit angenehm und so ein Stück weit gut gemacht, dass der Film sich eben genau die Zeit nimmt, eben Sachen über Bilder zu erklären und eben lange Einstellungen zu machen. Und dass der eben, ja klar, ich meine, das ist halt gerade für heutige Verhältnisse ein unglaublich langsames Pacing. Aber gerade das hat mir an dem Film so gut gefallen, dass dann eben mal, da ist halt mal ein langer Kameraschwenk oder da ist halt mal irgendwie eine Szene, in der nicht viel passiert, aber die halt trotzdem irgendwo zur Story beiträgt. Und also ich fand den Film wirklich in keiner Minute langweilig, was aber vielleicht auch dran liegt, dass ich einfach die Bilder dabei noch mitgenossen habe.
Mir hat es auch super gefallen, dass der Film sich Zeit nimmt. Auch gerade so ein bisschen, weil ich ja letzte Woche auch so ein so ein überhetzten, einfach bloß schnell und möglichst viel und möglichst wenig Zeit reinpacken Film gesehen habe. Das ist einfach zum einen eine schöne Antithese und zum anderen ja, ist auch keine Sekunde irgendwie verschwendet. Das hat alles irgendwie einen Sinn, warum das so lang gezeigt wird.
Ja, ich meine auch gar nicht, dass er zu lang ist. Es ist einfach nur teilweise etwas langatmig, was ja natürlich wahrscheinlich auch bewusst so gemacht wurde. Man wollte es ja wie ein Opernstück anlegen, beziehungsweise so in der Art, dass man, in Opern wird ja sich auch sehr lange Zeit gelassen. Da wird auch mal irgendwie ein Musikstück unendlich lang ausgedehnt, obwohl das nur ein Satz ist. Mhm. Es ist halt etwas mühselig.
Ist halt ähnlich vielleicht wie die Bücher von Tolkien zu lesen, eben vom Herr der Ringe, ja. Wo halt auch da irgendwie mal über ein komplettes Kapitel fast ein Stein beschrieben wird. Kann man mögen, muss man nicht, ist vielleicht dann auch ja ab einem gewissen Grad einfach Geschmackssache. Ja,
also ich würde sagen, lasse ich eh drüber schreiben. Am besten
ich
könnte man
irgendwann mal mit 17 oder so versucht, Herr der Ringe zu lesen.
Ja, das geht.
Und fand das damals so langatmig und es ist streckenweise so wenig passiert. Und
Herr der Ringe habe ich auch aus dem Grund nie gelesen, weil mir das einfach zu langatmig war.
Gerade das erste Buch, bis die überhaupt erstmal aus der scheiß Stadt, also die Hobbits erstmal aus der blöden Stadt rauskommen, dauert halt echt schon ewig, ja. Was halt im Film dann doch Gott sei Dank ein bisschen gekürzt wurde, ja. Was ich gut fand.
Ich habe es jetzt später nochmal als Hörbuch interessanterweise gehört und da fand ich es dann wahrscheinlich auch schon, weil ich ein paar Jahre schon älter war und aber dann fand ich es genau richtig. Also ich fand dann nichts zu langatmig dran. Wahrscheinlich ist das Lesen nochmal auch ein anderes Ding, als einfach bloß zuzuhören. Und da ist es egal, ob jemand eine Stunde erzählt oder fünf, zumindest geht's mir so, aber ja, also irgendwie
also wenn man dann
kam noch ein bisschen, ich später dann besser damit zurecht und mochte das dann auch.
Also wenn man da ein bisschen was noch mehr lesen will, was ich da empfehlen kann, wenn man die Filme schon cool fand, gut, man muss die anderen Bücher nicht gelesen haben, eben das Silmarillion, eben auch vom Herrn Tolkien, was quasi die, ja, lass es mich mal, Schöpfungsgeschichte von Mittelerde, ja, als das kann man es schon bezeichnen, was quasi so die ganze Vorgeschichte ist, wo die Ringe herkommen und wer sich da sonst noch mit rumgetrieben hat, weil Sauron ist ja eigentlich nicht das große Böse, da gibt es noch viel, viel andere, viel, viel größere, viel, viel bösere Gestalten in Mittelerde oder gab es zumindest und ja, kann man sich auch mal durchlesen. Und wie gesagt, also ich denke, bei dem Film wird es ähnlich sein, also den einen ist er wahrscheinlich zu, oder kann er schon zu langatmig sein, die anderen genießen es halt einfach nur. Mhm.
Ich würde halt sagen, den Film kann man als besten als Barock beschreiben. Also sehr viel, sehr, sehr vollgeladen ist er, sehr üppig. Auch sehr ins Detail gehend. Er ist nicht detailgetreu, also ist nicht historisch korrekt, aber er geht in den Sachen, die er macht, sehr genau ins Detail mit den Kostümen, mit der Ausstattung. Die haben ja da anscheinend ganze Städte aufgebaut für diesen Film. Und ich nehme vielleicht an, dass sie ja vorhanden waren, wenn man eh viele Western gedreht hat. Aber sie sind halt, ja, also es ist halt ein sehr üppiger Film.
Ja, und dann eben teilweise einfach auch die Landschaftsaufnahmen aus dem Monument Valley, die halt immer noch eindrucksvoll sind. Das ist halt einfach schon, wenn es auch ein sehr, sehr lebensfeindliches Stück Erde ist, aber es ist halt unglaublich schön.
Ja. Gut.
Der Herr Martin
ist noch was auf dem Zettel?
Sagt gerade Feuilleton.
Lässt sich auch jemand ver-
Ja,
genau, da sich, ja, das ist natürlich wahrscheinlich auch dem Cinematographer zu verdanken, dass da sehr viel Zeit für Bilder gelassen wurden. Aber auch wahrscheinlich Sergio Leones Vision von. Man merkt halt diesem Film an, dass er eigentlich einen Gangsterfilm machen wollte, weil auch Once Upon a Time in the West ist ja im Grunde mehr ein Gangsterfilm.
Schon stimmt, wenn man jetzt so drüber nachdenkt. Gut, das Setting ist halt jetzt in den Wilden Westen gesetzt, aber du hast halt wirklich das Typische, du hast eben den großen Big Boss, der irgendwo aus dem Hintergrund seine Fäden zieht, also den Kingpin quasi.
Ja.
Und der halt dann sein Obermotz Handlanger hat, was dann Frank ist. Und dann hast du eben irgendwie so auch schon ein Stück weit so ein bisschen die Anti-Helden. Also, weil ich meine, Cayenne ist, oder Cheyenne ist halt ja, auf jeden Fall die ganze Zeit irgendwie ein Anti-Held, weil du weißt, und nicht so richtig ist er jetzt irgendwie bloß dabei, weil er Kohle will oder.
Und heute wäre auch vielleicht so ein bisschen der Comic Relief der ganzen Geschichte.
Nee, ich glaube, also wäre da in dem Film irgendwo ein Comic Relief, wäre das vielleicht eher noch der Kutscher. Oder hier der Typ hier, der von der Wäscherei.
Ja, aber
Cayenne ist zu düster für einen
Comic. Cayenne ist zu tief als Charakter, als dass er da wirklich irgendwie als Comic Relief. Aber wie gesagt,
wenn man heute den Film machen würde, wäre Cayenne so drauf angelegt.
Bringt die Leute nicht auf Ideen, davon jetzt irgendwie ein wirklich richtig beschissenes Remake machen zu wollen. Das will ich nicht sehen.
Ich glaube, das wird auch niemand machen. Da so ein Sakrileg begehen die nicht.
Die würden wahrscheinlich die ganze Zeit erzählen, also ich meine eben genau das, was den Film eben ausmacht, eben die Handlung über Bilder, Geräusche und sonst was und Soundtrack und dann vielleicht über ein paar spärliche Dialoge zu erzählen. Das würde in irgendeine Wortschlacht über, wahrscheinlich wäre der Film dann irgendwie ein Dreiteiler, also so wie Hobbit.
Vierteiler.
Oder vielleicht sogar ein Vierteiler und weil man hat ja nicht alles untergebracht.
Habt ihr Deutsch oder Englisch geschaut?
Ich habe auf Englisch geschaut.
Ich habe auch auf Englisch geschaut.
Weil im Deutschen haben die nochmal extra Sätze reingebaut oder Charakteren in den Mund gelegt, wenn man den Mund nicht gesehen hat, um etwas zu erklären. Also die deutsche Synchro ist da viel deskriptiver in solchen Sachen.
Also so quasi ist es schon ein bisschen mehr auf den Kopf. Ja.
Genau, also in der deutschen Synchro sagt zum Beispiel nochmal Mundharmonika in der Todesszene von Frank nochmal zu ihm, spielen wir das Lied vom Tod, um jetzt nochmal dem Letzten klarzumachen, wer jetzt was ist.
Okay. Ja.
Und in der Todesszene von Mr. Morton sagt Frank auch nochmal der Pazifik, um klarzumachen, dass dieses Bächchen so ein bisschen als Metapher für den Pazifik stehen soll.
Ja, so der Rinnsal. Ich meine, was war an der Szene noch, also welchen Hinterwäldler-Depp muss man da noch erklären, so, hey, du hast jetzt Meeresrauschen im Hintergrund schon reingemischt. Und der Typ liegt im Wasser und hat Dreck an den Händen und wollte eigentlich nur zum Meer. Und du hast da jetzt Meeresrauschen. Was muss ich denn da noch mehr erklären?
Ja, das ist aber eigentlich genau dasselbe Ding, was wir halt letztes Mal schon bei Deadpool, sondern
Daredevil.
Daredevil besprochen hatten, von wegen, ja, wäre das auf einem anderen Sender gelaufen, dann hätten sie nochmal irgendeine Szene eingebaut, wo Daredevil zum Beispiel erklärt, dass er über den Herzschlag das gewisse Sachen erkennen kann und sowas halt.
Stimmt schon.
Und ja, also was er halt zum Beispiel. Sowas Ähnliches hast du hier halt auch.
In dem Affleck-Flick, ja, da quasi da auch mit reingemacht haben und das einfach in Dialogen erzählt haben, anstatt da einfach Bilder wirken zu lassen.
Ja. Ich sag, obwohl ich da auch noch eine kleine Kritik hätte, die ich anbringen kann, weil so gut wie das am Anfang war für mich, dass es halt undurchsichtig ist, wer ist hier jetzt wirklich gut und wer ist hier böse und wie sieht das aus, war es am Ende doch ein bisschen sehr offensichtlich über die Bilder wieder. Weil Frank hat einfach den ikonischen schwarzen Hut und das schwarze Cape an und Mundharmonika hat einen weißen Hut und das weiße Cape an und das ist eigentlich ja schon ikonografisch für Gut und Böse da.
Jetzt, wo du sagst, habe ich gar nicht so drauf geachtet, aber ja, hast schon recht.
Da hätte man auch das mit den Kleidungen nicht ganz so plakativ machen müssen.
Ja. Hat aber, also bei Frank muss ich sagen, die schwarze Klamotte hat dann halt einfach auch eben durch die dunklen Haare von da halt einfach sehr, sehr gut gepasst.
Ja.
Was würdet ihr jetzt sagen, so als Filmempfehlung? Also ich bin für 10 rauchende Colts.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht mein Lieblingsfilm. Nicht so wie Back to the Future.
Aus dem Genre jetzt oder generell?
Weil ich kann das nicht beurteilen, aber ich sag mal so, als genereller Film ist es jetzt nicht einer, den ich zu meinen Favoriten zählen würde. Es ist ganz klar ein sehr guter Film, aber mir, also es ist nicht einer meiner Favoriten. Aber dennoch, ich gebe ihm 9 rauchende Colts und den 10. im Anschlag.
Also bei mir ist es auf alle Fälle. Ja, ich hatte ja beim letzten Filmklassiker, da war ja Back to the Future 3, war ja auch so ein Western-Setting, da hatte ich ja noch gesagt, damit kann ich ja eigentlich nicht so richtig was anfangen. Und so Western-Filme, das ist ja eigentlich nicht so mein Cup of Tea. Aber das hat mir echt gut gefallen, der Film. Also für mich ist es einer der wenigen echt guten Western, die mir einfallen. Wahrscheinlich sogar schon der beste Western. Also für einen Western-Genre würde ich sagen 10 rauchende Colts, aber generell dann neun rauchende Colts sind bei einem den Hammer schon gezogen.
Ich muss ja sagen, erstmal, dass da bei mir vielleicht auch so ein bisschen reingespielt hat, dass es eben ein Spaghetti-Western gewesen ist, also sprich ein Italo-Western, wo ich halt ständig irgendwo das Bild, was, weiß ich nicht, ob es euch so ging, aber ich habe halt ständig das Bild von Bud Spencer und Terence Hill irgendwo so ein bisschen mitschwingen, die ja eben genau auch aus der Szene gekommen sind und die da quasi so ihre ersten Gehversuche im Film gemacht haben. Die haben nämlich Spaghetti-Western gedreht. Und das hatte ich halt schon so ein bisschen im Hinterkopf und ich musste, ich glaube, das ist auch relativ am Anfang, gibt es so eine Szene, wo der Papa, also der Papa McBain, seinem Sohnemann eine scheuert und genau da hast du eben dieses ikonische Klatschgeräusch, was du halt in diesen Filmen so ständig hast. Jedes Mal, wenn irgendjemand auf die Schnauze kriegt, hast du dieses und da kommt halt das Geräusch und ich musste halt instant grinsen.
Ja, stimmt.
Und wie gesagt, also die Art und Weise, Filme zu machen, ja, also ich denke schon, dass ich gerade an Sergio Leone, die italienische Filmszene, denke ich mal, teilweise auch sehr, sehr orientiert hat.
Und Mundharmonika hat mich auch schon manchmal so ein bisschen erinnert an ja, wirklich, hier, wie heißt der Blonde von den beiden?
Terence Hill.
Terence Hill in Lucky Luke.
Aber da muss man auch sagen, ne, der Terence Hill hat halt auch so ein Gesicht, ne, der hat auch so diese stahlblauen Augen und hat halt auch so ein bisschen Gesicht, mit dem man eben Züge aufhalten kann, vielleicht nicht ganz so vernarbt wie
Max Bronson. Ich glaube, da hat eher Bud Spencer das Gesicht, mit dem man Züge aufhalten kann.
Ja, vielleicht bei Terence Hill der Zug von alleine an, also so freiwillig. Aber ja, also ich habe den, also ich feiere den Film. Ich hätte nicht gedacht, dass der mir also so gut gefällt. Ich meine, ich hatte ja das letzte Mal schon gesagt bei Back to the Future, dass ich mir den Film so wahrscheinlich auch, weil ich ihn einfach zu häufig gesehen habe, einfach so ein bisschen jetzt nicht so richtig Lust hatte und habe mich an den Film dann eigentlich auch so ein bisschen ranzwingen müssen, weil ja, musst du jetzt noch für einen Podcast halt jetzt gucken und fand den dann so genial. Ich habe den irgendwie noch bis nachts um 1 oder 1:30 noch geguckt, weil ich dann eben noch die Downloadpause von iTunes zwischendrin hatte. Und aber dachte mir so, ja gut, guckst jetzt vielleicht noch ein Stück und dann gehst halt pennen und guckst morgen den Rest oder so. Und ich habe den halt wirklich komplett durchgeschaut. Ich habe den halt einfach total genossen. Wie gesagt, Bilder, Musik, Sounddesign, Cast, ganz großes Kino.
Ja.
Ja.
Gut,
okay. Ich glaube, also, dann sind wir durch. Sind wir mit unserer Endbewertung durch, oder?
Ja. Dann soll
ich dann gleich noch den Aufruf starten?
Willst du moderieren oder soll ich?
Nee, du moderierst schon, aber es war ja meine Idee mit der Kategorie und wir brauchen ja wieder einen neuen Film.
Ja, achso, ja, bitte, tu dir keinen Zwang an.
Ja, wir brauchen nämlich jetzt wieder einen neuen Filmklassiker für den Monat Juni und den wir dann in epischer Breite analysieren können in der ersten Sendung im Juli und da könnt ihr uns, liebe Hörer, wieder in den Kommentaren Vorschläge hinterlassen, welchen Film wir denn dann schauen können. Wir können gerne im Western-Genre bleiben. Da gab es schon so einige Anteaserungen im Chat, was man denn schauen könnte.
Also ich würde gerne eine Einschränkung geben, dass wir keine zwei gleichen Genres hintereinander besprechen.
Okay.
Das wäre also jetzt meine Einschränkung.
Ich werde mir jetzt trotzdem irgendwie mal gucken, was ich da jetzt noch so rankriege und werde mir dann trotzdem vielleicht noch
Vielleicht schaffen wir es ja aber außerhalb der Klassiker noch über ein, zwei Western zu reden, aber wir wollen ja auch unsere Hörer nicht langweilen und wenn jetzt jemand sagt, Western ist nicht überhaupt nicht meins, dann wollen wir jetzt nicht zwei Western hintereinander besprechen. Wir wollen ja die Klassiker möglichst divers halten.
Okay, dann sagen wir keine Western in der nächsten Sendung, aber ja, schlagt uns halt was vor und wenn ihr nichts vorschlagt, dann suchen wir uns selber was raus. Aber es wird schon irgendjemand mit einem Film um die
Ecke. Wenn er nichts vorschlagt, dann besprechen wir Phantom Menace.
Nein, den gibt's nicht. Ohren zu halt. Ich wollte jetzt gerade sagen, wenn uns jemand richtig betrollen will, dann schlägt er uns Back to the Future 3 vor.
Ja, aber den haben wir ja schon abgehandelt.
Ja, stimmt schon. Ja.
Richtig betrollen will, dann schlägt er uns Traumschiff Surprise vor. Da geht's nämlich auch um Western.
Der ist aber nicht alt genug.
Nee, ich glaube, der ist wirklich nicht alt genug.
Stimmt, der ist ja erst, wann ist er rausgekommen? 2005?
Keine Ahnung, er ist nicht alt genug.
Ja, und auf jeden Fall.
Ding hier, wie heißt der Schuh des Manitou ist ja dann auch schon raus, weil ist ja ganz klar ein Western.
Ja.
Wobei da wieder, ne, muss man ja sagen, also der Sky Dumont, da ja quasi genau dasselbe Bild.
Ich glaube, der heißt sogar Frank in Schuh des Manitou.
Stimmt. Heißt der Frank oder heißt der andere Typ Frank? Nee, ich glaube, der Handlanger heißt Frank.
Aber dann, es wird einmal gefragt, wo ist Frank?
Ja, genau. Und Frank ist der Handlanger, der dann keinen Bock hatte mitzufahren. Und
war
dann,
okay,
genau. Dann bleibst du zu Hause, ja, gehen dann mal machen. Mhm. Jetzt geht noch mal alle aufs Klo und
ja, dann reiten. Genau, los. Aber dann Skydemo fragt, wo ist Frank?
Ja, genau.
Sehr schön. Diese Szene ist auch eine Anspielung auf einen vorhergehenden Film von Sergio Leone, wo tatsächlich eine Szene ist, wo Frank an der Station ankommt. Also ein Gangster Frank kommt in einem anderen Film tatsächlich in der Station an. Das ist so ein Nod an einen älteren Sergio Leone Film, diese Szene in Once Upon a Time in the West.
Wie gesagt, also irgendwie so ein bisschen Verbindung haben die Filme ja, also jetzt nicht
thematisch oder so. Eigentlich wollte ja Sergio Leone, dass die drei Gangster am Anfang die drei Protagonisten der vorhergehenden Filme sein sollten, aber Clint Eastwood hatte keine Zeit. Und noch ganz kurz ein kleiner Funfact am Rande, also es ist nicht so Fun, mehr so Fact. der Knöchelgangster, also der die Knöchel knacken lässt, hat während der Dreharbeiten Selbstmord begangen und ist im vollen Kostüm aus seinem Hotelzimmerfenster gesprungen.
Puh. Das hat irgendwie bis Dings hier, Joker, dann irgendwie so richtig so vom Commitment dann.
Also naja. Ich glaube nicht, also ich fand es halt witzig, dass er das im vollen Kostüm gemacht hat. Der Rest ist natürlich nicht so witzig, aber. Ja, wollen wir damit.
Also ich denke schon, dass der Film selber auch generell so in der ganzen Filmlandschaft schon sehr, sehr tiefe Spuren hinterlassen hat. Und dass man, denke ich, in sehr, sehr vielen späteren Western, denke ich, überall mal immer so einen kleinen, so eine kleine Hommage und so einen kleinen Tipp to the Head eben hat. So von wegen so, ja, ich denke auch, ich habe ja immer noch hier Django Unchained nicht so richtig gesehen, aber ich glaube auch, dass es da wahrscheinlich schon die eine oder andere Anlehnung gibt. Ich meine,
ja, bei Tarantino kannst du deinen Hut drauf verwetten, dass es eine Anlehnung an irgendeinen Film gibt.
An irgendeinen Western und wenn den bloß
drei Leute gesehen haben. Aber es gibt ja einen Western, der heißt Django.
Stimmt, den gibt's auch noch. Aber wir machen jetzt erstmal keine Western.
Genau. Damit wollen wir auch diese Rubrik beenden, wenn ihr nicht noch was Wichtiges zum Film zu sagen habt.
Nö, ich bin durch. Hast du noch was auf dem Zettel?
Nö, ich hab jetzt auch so meine ganze Feierreihe und mein.
Dann setze ich jetzt mal eine Kapitelmarke und wir gehen zum nächsten Thema über. Das ist nämlich unsere Picks. Wir sind nämlich schon bei den Picks. Da haben wir zum einen den neuen Joker. Habt ihr das Bild alle gesehen?
Ja.
Was meint ihr denn dazu?
Welchen neuen Joker meinst du jetzt? Also du meinst den jetzt Jared wohl nicht.
Joker.
Ich dachte, du meinst jetzt wirklich den New 52 Joker. Der ist aber ja schon eine ganze Weile da.
Nee, der ist ja schon Joker von gestern. Nein, ich meine den neuen Joker.
Also Jared Leto.
Jared Leto. Dein Twitter-Avatar, was du mal für einen Tag hattest oder so.
Ja, dann hat mich aber der Herr Martinsen so gemobbt, dass ich mich jetzt für Dr. Krieger entschieden habe.
Ja, du hast halt du hast, glaube ich, nicht nur den Herrn Martinsen, sondern auch noch ein paar andere Leute oder ihr generell mit euren Namen und Avataren. Ihr verwirrt Menschen.
Ja.
Mich inklusive. Der neue Joker. Ich habe eine relativ klare Meinung dazu. Also ich finde es gut, dass sie mit dem Bild von dem Joker den Heath Ledger Joker komplett brechen.
Sie brechen ja eigentlich komplett mit allen Jokern, die es davor gab. Ja,
schon. Also finde ich jetzt erstmal, also ich will es nicht sagen, schlecht oder gut. Ich finde es prinzipiell erstmal interessant. Weil ich sag mal, es wird seltsam, das ganze Zeug so weiter zu erzählen, weil ich meine, ja, eben Dark Knight und so, das ganze Zeug ist jetzt noch nicht so lang her. Und das hat halt schon noch ganz massiv Bilder im Kopf hinterlassen. Und dass da so ein wirklich auch optisch sehr, sehr harter Cut da passiert, finde ich jetzt nicht schlecht. Ich hätte es vielleicht ganz cool gefunden, wenn sich das dann wieder doch ein Stück weit mehr ans Comic angelehnt hätte. Also sprich, die Killing Joke, Joker, ist das der 52-Dingsy-Joker-Zeug da?
Der New 52-Joker?
Mhm. Ist das der aus The Killing Joke?
Nein, der New 52-Joker ist der, der sich das Gesicht abgeschnitten hat und wieder eingetackert hat.
Okay, nee, okay, den muss ich jetzt
auch nicht unbedingt empfehlen. Ich glaube, das wäre ein bisschen ein zu bolder Move gewesen, den als Film
das hätten die nie machen
Joker
können.
Umzusetzen.
Nee, das hätten die wahrscheinlich in keinem Studio durchgekriegt. Aber so eben der andere aus The Killing Joke, das wäre vielleicht auch noch interessant gewesen. Aber ja, wie gesagt, ich finde ihn interessant. Mal gucken, was sie draus machen. Mal gucken, wie Jared Leto da eben spielt.
Und, Leto.
Leto?
Ich glaub,
Jared Leto.
Leto.
Leto? Leto.
Egal. Nee,
ja, der Typ da, der Letter-Typ da, hör mit dem.
Jared Leto.
Genau, ab jetzt Jared Leto. Ja, mal gucken, was draus gemacht wird. Also, ich finde es halt immer schlecht. Also, es gibt ja jetzt schon im Ansatz so einen totalen Shitstorm wieder im Internet, weil ich meine, das Internet ist ja mit Shitstorm sowieso relativ schnell. Mhm. Und ja, das geht ja überhaupt nicht. Und ja, wird sich halt drüber lustig machen. Lasst es halt erstmal machen. Guckt den Film an. Wenn er dann scheiße ist, könnt ihr euch drüber lustig machen. Und vorher würde ich da jetzt nichts drüber verlieren wollen.
Auf der einen Seite muss ich aber halt auch sagen, finde ich, also wer auch immer den Joker jetzt spielt und wie auch immer der dargestellt werden würde, also es gibt halt immer das Problem, dass Heath Ledger den Joker davor extrem
geprägt,
extrem prägend dargestellt hat.
Und, ja, sind halt
muss sich natürlich jeder neue Joker messen lassen.
Entschuldigung. Ja, es sind halt echt verdammt große Fußstapfen. Was halt jetzt mit dem Clown. Na, egal.
Ja, aber man muss bedenken, die Leute waren auch erst gar nicht begeistert davon, als sie das erstmal gehört haben, dass Heath Ledger, der ja eher für seine Romcoms bekannt war, den Joker spielt.
Dann war er Brokeback Mountain vorher oder danach?
Davor eindeutig.
Ja, und dann gab es ja hier noch Ritter, der erste
so
Ritter.
So eine komische Ritterschmonzette gab es da.
Genau. Hieß denn der, also die Leute waren auch bei Heath Ledger extrem skeptisch. Und ja, was du gesagt hast, Erik, stimmt natürlich, jeder muss sich jetzt natürlich an Heath Ledger messen lassen. Und deswegen, genau deswegen finde ich so gut, dass sie so radikal mit dem klassischen Joker-Bild brechen, dass sie was komplett anderes machen. Ich finde es gut, dass er jetzt so ein bisschen mehr auf ja, fast schon auf Gangster-Rapper geht, mit den Tattoos, mit den Grills. Also sehr schön, denn es wird nicht wie der Killing-Joker, denn der Killing-Joker ist ja Heath Ledger. Also Christopher Nolan hat Heath Ledger The Killing-Joke zu lesen gegeben, hat gesagt, ich will den Joker haben. Und The Killing-Joker ist ganz klar der Heath Ledger-Joker.
Aber nur nicht vom optischen her.
Ritter aus Leidenschaft hieß der Film,
den genau. Wir rein. Und was ich noch sagen wollte ist.
Ja, also eben das mit dem harten Cut, was du sagst. Ich stelle ja gerade fest, dass wir eigentlich für unseren Podcast-Namen dann jetzt im Augenblick irgendwie gar nicht gescheit kulturpessimistisch sind.
Ich bin halt schon ein bisschen kulturpessimistisch, weil mir das aufregt. Ich habe mir dann die Kommentare sehr intensiv dazu durchgelesen und alles. Also, es war, sagen wir mal, 80% sehr, sehr, sehr negativ. Und zu 20% positiv. Also mir hat er auf Anhieb sehr gut gefallen. Ich fand das super, dieses Bild. Und es wird natürlich nicht genauso sein wie dieses Bild, wie man sich das vorstellt. Da wird natürlich auch noch viel passieren. Und der Joker ist ja auch nicht der Hauptcharakter in diesem Film.
Ist ja auch jetzt. Es steht da noch ein bisschen äquivalent dem Ganzen gegenüber. Ich will erstmal sehen,
wie sich das. Du meinst wahrscheinlich ambivalent, oder?
Ambivalent gegenüber. Ich will erstmal sehen, wie sich das dann ausspielt, also wie sich der neue Joker denn wirklich gibt. Ja. Wo taucht er dann überhaupt auf?
In Suicide Squad.
Ach so, ich dachte, der würde irgendwie was dann mit dem Dunstkreis Dawn of Justice zu tun haben.
Das ist noch nicht ganz klar, aber Dawn of Justice wird sich ja auf den Kampf zwischen Batman und Superman beschränken. Da hat ja der Joker in erster Linie nichts verloren.
Wobei ich sagen muss, er hat vielleicht nicht mal, also was du von meintest, so von wegen Gangster-Rap und so, der hat für mich eigentlich sehr viel mehr Punk und IBM-Gothic Einschläge. Also so, der erinnert mich halt so ein bisschen an Marilyn Manson.
Ja, das sagen auch viele. Aber die Grills sind halt ein ganz klares Hip-Hop.
Manson hat Grills. Hat schon bevor es das in schon eine ganze Weile bevor das so in der Hip-Hop-Szene.
Ja gut, dann kenne ich mich wahrscheinlich nicht so gut aus. Aber ja, also ich war sehr begeistert davon. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, der wirklich sehr begeistert von dem Joker ist.
Ich bin einfach interessiert.
Also ich bin jetzt auch erstmal gespannt, wie sie zum Beispiel Harley Quinn machen.
Oh ja, das wird interessant.
Gespielt von Margot Robbie, die zum Beispiel die Frau in Wolf of Wall Street gespielt hat.
Das ist ja eher, sag ich mal, so eine also das ist wirklich eine von den Figuren, die mir in gerade den Nolan-Batman-Film massiv gefehlt hat, weil ich Harley Quinn einfach so eine tolle Figur in dem.
Ich glaube, das war das erste Mal, dass sie als Realcharakter im Kino auftritt, oder?
Ja, ja, eben, das ist halt das und das finde ich halt sehr, sehr schade, weil ich finde eben Harley Quinn als Figur, als dieses komplett durchgeknallte Ding sie da einfach total toll und gefällt mir. Also hat mir, die gab's glaube ich sogar schon in der Animated Series.
Die kommt daher.
Oder die kommt sogar daher,
gerade. Ja, die war zuerst in der Animated Series.
Und ich fand die halt auch zum Beispiel als Figur in den Spielen toll und hat mir richtig gut gefallen und fand's halt schade, dass die eben in den Nolan-Filmen nicht mit drin war.
Ja. Aber nochmal kurz zum Joker. Vielleicht ist es auch einfach, dass der Joker an sich schon in seiner gesamten Charakteranlage so stark ist, dass man, egal wer den spielt, vielleicht in den meisten Fällen nur gewinnen kann. Weil nach Jack Nicholson haben ja auch viele gesagt, also der Ledger, der muss sich ja dann erstmal damit messen. Und jetzt sagen alle, ja, mit dem Ledger, da muss man sich ja erstmal damit messen. Und der neue Joker, der schlägt vielleicht wieder auf eine neue Art ein. Und dann sagen vielleicht wieder alle,
ja, jetzt muss der jetzt
damit ran. Muss man sich erstmal messen.
Wobei ich sagen muss, dass Nicholson als Joker jetzt auch nicht so übermäßig genial war.
Was?
Nicholson
hat. Er hat halt sehr lange den Joker definiert.
Ja, einfach weil zwischendrin einfach kein Joker kam, aber also ich sag mal so, Nicholson hat auf jeden Fall definitiv bessere Rollen als ein Joker.
Und natürlich Mark Hamill als Joker ist natürlich auch ein wichtiger ja, Faktor.
Spieluniversum, ne?
Und Animated Series.
Ah, okay.
Da natürlich sehr klar durch seine Stimme, aber das ist auch schon sehr beeindruckend, wie er dort den Joker gespielt hat. Es ist überraschend, wie viele Bösewichter Hamill in der Zwischenzeit gespielt hat nach Star Wars. Also er war ja auch lange bei der originalen Flash-Serie als Beatster dabei, hatte jetzt wieder einen Gastauftritt in wahrscheinlich der besten Flash-Folge der aktuellen Serie. Genau, also es bleibt spannend. Ich glaube, der Film kommt ja erst 2016 zu Suicide Squad. Also noch ein Weilchen hin. Es gibt jetzt die Gerüchte, dass vielleicht Batman auftaucht, weil man hat Ben Affleck am Set des Suicide Squad Films gesehen. Das ist vielleicht dann eine Überleitung zu Dawn of Justice oder kommt Dawn of Justice vorher?
Der wird, glaube ich, vorher kommen, oder?
Oder andersrum gehen wird. Auf jeden Fall glaubt man, dass Batfleck bei Suicide Squad kurz mal vorbeischaut.
Macht halt ein Cameo so
ja.
Standy.
Genau.
Habt ihr das Video gesehen?
Mit Kevin Smith?
Ja, es ist so großartig.
Habe ich noch nicht gesehen, muss man
nicht schauen. Ich suche den Link mal gerade noch mit raus, dann können wir den mit in den Shownotes packen. Für die, die es eben noch nicht gesehen haben, auch für dich.
Ja, genau. Also dann würde ich jetzt weitergehen, wenn ihr nichts mehr zum Joker zu sagen habt.
Jetzt nicht mehr unbedingt.
Genau. Ja, jetzt kommen wir zu einem Thema, was ich schon etwas länger geplant hatte, aber immer wieder verschoben habe, weil das nicht so wirklich zeitaktuell ist. Ich habe ja vor ein paar Folgen oder über längeren Zeitraum mich immer über das deutsche Fernsehen geärgert und genauer über deutsche Comedy, die meiner Meinung nach nicht so wirklich was drauf hat. Und da sind mir jetzt in den letzten paar Monaten doch zwei Perlen ins Auge gesprungen. Das eine ist schon etwas älter, das ist nämlich die Sendung Genial daneben, die bis 2009 aus Sat.1 lief, eine Comedy-Rate-Show, so ein bisschen angelehnt an Quite Interesting aus den USA. Und da habe ich jetzt sehr viele Folgen nachgeschaut. Ich habe den natürlich immer Sat.1 so sporadisch gesehen, aber jetzt habe ich bewusst sehr viele Folgen geschaut und war doch überrascht, wie gut und wie lustig das eigentlich ist. Habt ihr die Serie auch oder auch mal ein paar Folgen davon gesehen?
Ja. Also damals, als es noch lief.
Was jetzt genial daneben?
Ja.
Ja, das habe ich damals doch. Äh, Also ich war, Entschuldigung, ich bin ein
bisschen. War schon weiter.
Ich war schon bei dem anderen. Und habe gerade nebenher noch das Video rausgesucht. Ja, habe ich damals doch ziemlich regelmäßig geschaut. Also eigentlich meistens dann irgendwie, wann kommt das? Freitagabends oder so?
Das
oder
kam Samstag? An verschiedenen Sendeplätzen.
Ja, also ich habe es auf jeden Fall sehr, sehr regelmäßig geschaut und fand die Sendung eigentlich damals ziemlich cool.
Ich war vor allem überrascht, wie lustig und wie intelligent auch Hella von Sinnen ist.
Ja.
Weil die lässt sich ja gar nichts bieten. Die ist immer sehr, sehr schlagfertig gewesen, sehr. Ja, auch immer, also sie hat ja, also zu Zeiten, als Feminismus noch unter ferner liefen waren im Internet, also nicht so, wie es heute ist, war sie ja schon immer sehr feministisch unterwegs. Auch in dieser Sendung hat sie oft mal den einen oder anderen Spruch gebracht, wo sie mir sehr sympathisch wurde.
Wobei man sagen muss, das hat bei von Sinnen und eben Balder schon sehr, sehr lange Tradition, dass die zwei sich halt so ankäsen.
Ja, nicht nur das, auch, dass sie generell schlagfertig ist, nicht nur mit dem Balder.
Ja. Und natürlich als kleinen und heimlichen Höhepunkt dann eben in der Sendung, eben der Hohecker, der
ja
nicht mal jeden Scheiß weiß. Also
Habt ihr das Interview mit Hoxilla gehört?
Ja, da wollte ich auch noch drauf eingehen. Also da erzählt er ja zum Beispiel auch, dass das ja qua eigengespürsen Mythos sei, dass er so viel weiß, weil er in den ersten Sendungen so viel gerockt hat und dann seitdem immer quasi dieses Trope vor sich hergetragen hat. Und immer, wenn er mal wieder was gewusst hat, hat sich das Trope halt noch mehr verstärkt.
Aber er hat manchmal so einen Lauf, wo er wie aus der Pistole geschossen die Antwort weiß und sie ist sofort richtig. Mhm. Und das ist, also er hat manchmal wirklich schon so Phasen, wo er meint, der weiß alles, der ist so gut. Und und Herbert Feuerstein natürlich auch sehr oft zu Gast. Also ich finde, hat schon sehr was von Herrn Martinsen, Herbert Feuerstein.
Ja, ich sehe da auch so ein bisschen so die eine oder andere.
Die Einstellung.
Parallele.
Ja, so ein bisschen dieses, so leicht misanthropische.
Ist jetzt eigentlich dann
Ganz leicht.
Ist die Frau Karriert dann eigentlich jetzt Schmidt oder?
Wie Schmidt.
Also ich meine, ja, weil wer Feuerstein sagt, muss auch Harald Schmidt sagen. Also die zwei gehören halt aus alter deutscher Fernsehtradition halt auch irgendwie so ein bisschen zusammen.
Wen ich sehr überraschend gut fand, war Barbara Schöneberger, die überraschend lustig ist. Also ich kannte sie halt nur so als Fernsehmoderatorin, aber die ist überraschend witzig. Natürlich auch Ralf Schmitz immer wieder dabei.
Ja, was,
und wer wirklich in dieser Sendung geglänzt hat. Und es gibt in YouTube eine Folge, die heißt irgendwie Bastis Sternschule, ist irgendwie genial daneben, und Bastian Pastewka gibt eine Folge, der ist ja so witzig, der ist ja so extrem witzig, da ich habe fast keine Luft mehr bekommen. Der macht da irgendwie die Autoklappe eines Ford Focus nach. Also er kann irgendwie das Geräusch von dieser Hydraulik von Autoklappen sehr gut nachmachen. Und das ist halt quasi so der erste Witz in der Sendung. Und dann, ach, das ist so gut, diese Sendung.
Ja.
Werde ich auch verlinken.
Und auch so ein verschenktes Talent, so. Und was kannst du? Ja, ich kann Klappen von Autos noch.
Ja, es ist halt Bastian Pastewka, der ist auch, also Bastian Pastewka ist einer der richtig guten deutschen Comedians. Oder
der aber halt eben auch sehr, sehr viel Scheiß gemacht hat. Und das ist, ja.
Ja, und aber
jetzt Schneider und
mit seiner Sendung Pastewka, was natürlich irgendwie an Louis von Louis C.K. angelehnt ist, aber natürlich dort sehr viel Gutes gemacht hat.
Naja, irgendwie bin ich mit Pastewka nie warm geworden mit der Serie. Also irgendwie. Nee.
Ja, mir wurde an der Stelle schon zu interessant und so als Charakter einfach schon irgendwie so ein bisschen zu aus.
Muss natürlich auch sagen, wenn man Medienkuh hört, dann kommt man nicht drum herum, Pastewka zu schauen.
Also was ich hier halt immer schon gut fand an der Zusammensetzung der Sendung ist, dass sie so eine Art Zweiteilung hatten. Sie hatten ja Leute, die fest waren. Sie hatten ja immer Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder als Moderator und Hoeker. Und dann halt der Rest war ja variable Gäste.
Ja. Mhm. Also wer
und
noch.
Das hat auch immer, das hatte so eine gewisse Konstanz drin und die Gäste haben halt immer wieder neue Aspekte und Erfrischendes Neues reingebracht. Also das war extrem gut ausgewogen, fand ich. Zum Beispiel, wenn Kalkofe und Pastewka da waren und dann hattest du aber halt mal wieder andere Sendungen mit Feuerstein und etc. pp.
Ich fand ja relativ schön immer die Klugscheißer-Duelle, wenn eben Hohecker da war, also der eh ständig da war und Wigald Boning mit da gewesen ist, der ja auch doch eine ziemlich ausgedehnte Allgemeinbildung zu haben scheint. Und das war halt dann immer richtig nett, wenn die zwei Typen sich dann halt so richtig schön gegenseitig beklugscheißert haben.
Ja, ist auch immer sehr lustig, wenn dann immer ein Witz über Hohecker's Größe gemacht wird. Also es ist halt sehr, sehr lustig. Und natürlich auch Hella von Sinns Overalls, die von den Kölner Modestudenten gemacht wird. Es gibt irgendwie so eine Studentenwerkstatt, wo sie immer ihre Overalls schneidern lässt.
Was ja auch lustig ist, von Sinn nennt ja Hoeker immer bloß Höckerchen.
Höckerchen, genau. Er hat ja diese zwei Punkte auf dem E eigentlich nur, damit man weiß, dass es Hohecker heißt und nicht Höcker. Also die sind nicht
Okay.
natürlich dort. Die hat er extra drauf gemacht, damit jeder merkt, dass es Hohecker heißt.
Ja, was ich zum Beispiel lustig fand, ihr kennt ja Switch bestimmt auch.
Ja, natürlich.
Also Switch Reloaded, da ist ja Hohecker auch dabei. Und sie haben mal als Anfang von Switch Reloaded so eine Anfangsszene von hier, von Genial daneben nachgemacht, wenn halt Balder am Tisch vorbeigeht und alle vorstellt. Und dann haben sie es aber halt so gedreht, dass irgendjemand vom Team den Hohecker macht und Hohecker hat den Gottschalk gemacht.
Ja,
Ja,
also ich kenne ja Switch noch, als es noch cool war. Also vor Reloaded.
als es noch nicht reloaded war.
Ja, ich kann das
Aber
noch
das ist gerade
original.
eine ganz gute Überleitung, denn von Switch, da gab es hier eine Stromberg-Parodie, Obersalzberg. Und
Oh,
der
was für
Typ,
eine goldene Moderationsbrücke.
der sich Obersalzberg ausgedacht hat, der hat jetzt eine eigene Sendung auf ZDF Neo bekommen. Die heißt Eichwald MdB, also Eichwald Mitglied des Bundestages und handelt von besagten Harjo Eichwald, kommt aus Bochum, ist für den Wahlkreis Bochum schon seit 20 Jahren im Bundestag, hat noch die Bonner Republik mitgemacht und ist jetzt so ein bisschen der Hinterbänkler, der so ein bisschen in innerer Kündigung sich befindet. Und in diesen 4 Folgen, die jetzt auf ZDF Neo ausgestrahlt wurden, aber schon vorher alle im Netz verfügbar waren, also kann man jetzt mal dem ZDF schön auf die Schulter klopfen, sehr schön gemacht, sehr schöne Online-Strategie, wird so ein bisschen so die Geschichte als Sitcom erzählt von seinem Büroteam. Also es gibt den jungen Referenten, den Sebastian, der so ein bisschen Twitter das betreuen will und immer so, ja, ich habe schon so und so viele Follower und ich folge dem und der folgt mir. Dann gibt es den Bernd, der schon ewig dabei ist, so ein bisschen so von der alten Garde und die Büroleiterin, die so ein bisschen mit dem ganzen Scheiß klarkommen muss, den die drei Männer dort veranstalten. Und ja, also es fand ich auch sehr lustig. Ich habe mir dann gleich alle 4 Folgen am Stück angeschaut, weil es geht ja nicht so lang und ich fand das extrem lustig für deutsche Comedy. Ihr nicht so,
Ich
oder?
fand das unerträglich. Ich habe irgendwie 20 Minuten von der ersten Episode durchgehalten, weil
20
die.
Minuten von der ersten Episode, also die erste Episode, oder?
Ach, war die dann schon zu Ende? Ich habe auf jeden Fall vor dem Abspann
Oh
abgeschalten.
je.
Ich fand das unerträglich, eben weil es so viel von Stromberg hatte und ich fand Stromberg schon überhaupt nicht lustig und
Ja, aber da muss ich sagen,
not my cup of tea.
ich fand Stromberg auch nicht lustig, aber das, was mich bei Stromberg gestört hat, war hier nicht. Also Stromberg war mir einfach zu sehr das Arschloch, das alle ausgenutzt hat. Und hier ist es mehr so, dass sie schon ein bisschen zusammenhalten gegen den anderen Abgeordneten, der zu nachgerückt ist und so ein bisschen jetzt das aufstrebende Licht der Partei ist. Man weiß auch nicht ganz genau, in welcher Partei er ist. Es wird auch mal so ein bisschen damit gespielt, ob jetzt CDU oder SPD ist. Und
Ist er, glaube ich, schon, aber so von der Ausrichtung her schon konservativ,
ja,
also.
aber es könnte auch so, wenn er aus dem Pott kommt, so ein SPDler, so ein
Ja,
alteingesessener Soze
total.
sein. Könnte auch grün sein, weil es wird auch sehr viel mit Umwelt gemacht. Also man weiß es nie so ganz genau. Und
Ja, wobei mit Umwelt macht ja heutzutage jeder was, selbst
ja, deswegen
die
weiß,
CDU.
vielleicht ist es auch so ein Witz, dass man gar nicht genau weiß, von welcher Partei er jetzt kommt.
Ja, das ist, denke ich, vielleicht schon
Wahrscheinlich auch so
Absicht
als
da.
Statement.
Ja, das ist halt dann schon alles ein bisschen auswechselbar ist. Aber wie gesagt, also ich fand es halt einfach so von schon eben durch den Hauptcharakter so unglaublich unerträglich und dann alles so. Da waren halt so viele Holzhammerwitze wieder dabei, die ich irgendwie nicht wirklich lustig fand. Und ja, ich habe dann einfach
Es
ausgemacht.
gibt eine sehr schöne Szene, wo sie sich mit Vertretern der Industrie treffen, Nahrungsmittelindustrie, weil sie eine Lebensmittelampel einführen wollen. Und dann treffen sie sich mit dem Herrn Magnum und alle glauben, er sei der Magnum vom Eis. Und seine Familie macht auch Eis, aber Magnum schreibt man bei ihm mit KH. Und sie machen billige Großgebinde für den Discounter-Bereich. Und am Schluss gibt es einen sehr schönen Meltdown, wo er dann sagt, ja, ich bin der Herr Magnum und meine Mutter hat mich immer Ed von Schleck genannt und mein Opa hat das Cornetto erfunden und wird halt richtig sauer und rennt dann aus dem Büro raus. Ja, und dann, es gibt halt immer so, dann gibt es einmal, er kommt von der Dienstreise aus Brasilien zurück und glaubt dann, er sei Bordell gewesen und hätte das auf die Bürorechnung geschrieben. Und dann müssen sie da irgendwie jetzt eine Lösung für finden. Also es ist zwar klassisch deutsche Comedy, also es hat auch diese klassischen Probleme, dass es so ein bisschen immer mit dem Holzhammer ist, was du auch schon gesagt hast, aber nicht ganz so schlimm wie zum Beispiel unter Gaunern. Um jetzt mal so ein bisschen provozieren.
Ja, wie gesagt, also, ja. Not my cup of tea. Also.
Erik, hast du denn schon was davon gesehen?
Nein, ich habe noch nichts davon gesehen. Also ich bin außer zu den absoluten Pflichtfilmen auch so nicht zu viel gekommen in letzter Zeit zu sehen.
Ja, also mich würde es sehr interessieren, was du von der Serie hältst. Vielleicht, dass es bis zur nächsten Sendung, zur nächsten regulären Sendung, müssen wir jetzt sagen. Vielleicht schaffst du dir noch mal ein, zwei Folgen anzuschauen. Würde mich
Ja.
sehr interessieren, was du dazu sagst. Ich weiß nicht, hast du Stromberg gesehen?
Ja, Stromberg hat mir aber auch nicht so gefallen. Also, da habe ich mal ein, zwei Folgen versucht und bei der zweiten aber auch schon in der Hälfte dann ausgeschalten.
Ja, also dann würde mich noch viel mehr interessieren, was du von Eichwald hältst, weil mir hat der Stromberg auch nicht gefallen, aber dafür Eichwald, ob du da eher auf meiner Seite oder eher auf Angbors Seite bist.
Vielleicht ist für solche Serien wie Stromberg halt auch so ein bisschen, kommt vielleicht auch so ein bisschen auf den Background drauf an, ob man sowas lustig finden kann oder nicht. Weil
Es kommt
Holgi
halt.
hat ja zum Beispiel mal gesagt, Stromberg ist, wenn man den Wahnsinn in einem Büro von einem Jahr auf eine Episode runterdampft, dann würde Stromberg das ziemlich gut treffen. Aber ich hätte diesen Bürowahnsinn halt nie.
Das ist vielleicht auch so eine Sache, dass vielleicht da eigene Erfahrung gebracht werden muss. Vielleicht ist da Politik noch etwas zugänglicher, weil man da Vorstellungen hat und vielleicht auch so ein bisschen eigene. Ja, so ein bisschen Politik verdrossen ist und dass da einem so ein politikverdrossener Politiker einem noch mehr gefällt als.
So ein bisschen auf die Schulter klopft halt einfach. Ja,
Ja.
du findest Politik halt jetzt scheiße, weil es eh alles austauschbar und
Ja,
hast dir recht.
so ein bisschen Politik ist scheiße, aber dass man so ein bisschen sagt, oh ja, die Abgeordneten finden es auch scheiße und wir versuchen einfach hier so den Laden noch ein bisschen. Es versöhnt auch ein bisschen mit der Politik. Also man merkt auch, dass die selber Probleme haben.
Finde ich gerade eben nicht, was halt auch so ein Ding dran gewesen ist, eben das Setting, das im Bundestag spielen zu lassen. Da bin ich halt auch nicht so richtig mit warm geworden. Naja.
Naja, man muss
Kann
halt
ich mal
schauen.
noch ein ganz kleines Thema zum deutschen Fernsehthema einwerfen?
Ja.
Wie fandet ihr den letzten Tatort?
Nicht so
Ich weiß
gut.
nicht. Ich weiß nicht. Ich habe ihn immer noch nicht gefunden. Ich bin nicht
Also ich fand
im
den.
Gegensatz zu
Da,
euch.
da, 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 da. Ich
Nee,
fand
im
den
Gegensatz.
irgendwie überhaupt nicht gut. Also dafür, dass es in letzter für Leipzig war, musste ich danach sagen, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Ja, aber ich glaube,
Sogar der Herr Martinsen fand den schlimm.
die Leipziger waren nie so gut, oder?
Ich glaube, da gibt es andere Meinungen dazu. Also, ich kriege es ja logischerweise, weil es halt doch schon irgendwo ein bisschen Populärkultur ist, ja schon mit. Und ich glaube schon, dass der Leipziger Tatort da schon auch seine Fans hatte.
Ja, es hat aber jeder Tatort. Aber
Ja.
generell
Ja
von
gut,
der
es kann natürlich auch so ein bisschen
Qualität war es
lokal.
eher immer so ein bisschen schwach. Also ich fand dieses Ende mit diesem Freeze, Please cut. Das war ja ganz, ganz schrecklich. Ganz schlimm war das. Oh Gott.
Ja, zum Beispiel. Oder dieses Arzi-Farzi-Ding, mit das er immer mit der Kamera dann geredet hat.
Das, ja, das, also,
das hat auch überhaupt nicht reingepasst. Der Anfang mit dem, wo seine Bude unter Wasser stand.
Ich kann zwar kein Sächsisch, aber das müssen wir eigentlich in Sächsisch nachsprechen. Du, in House of Cards, ich habe das gestern am Wochenende gesehen. Da redet der Protagonist mit der Kamera. Das brauchen wir auch unbedingt für den letzten Tatort. Und diese Unterhaltung auf Sächsisch, so kann ich mir das vorstellen, ist das abgelaufen. Weißt du, der Frank Underwood, der kann sowas. Also ich kann keinen sächsischen Akzent, aber ja.
Ich bin dir übrigens,
ja, kennt ihr weiß.
Ich bin dir übrigens sehr, 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 sehr dankbar, dass du es jetzt nicht versuchst.
Ich hab's versucht, aber man hat's nicht gehört.
Naja, ich kann das ja.
Wir können das ja. Also, ne? Weil,
da kommen wir das ist hin. Aber ja schon fast erzgebirgisch, was du hier.
Ja, Entschuldigung, ich komme halt von hier. Also. Kann ich ja nicht verstehen.
Ich bin nicht von da, ich bin von Balinge.
Das ist immer mein. Habt ihr eigentlich schon das Ding gemacht? Diesen Sprachenatlas?
Ja, der hat bei mir fast auf 10 Kilometer genau meinen Heimatort bestimmt.
Oh, krass, habe ich ja auch nochmal machen. Also,
muss ich auch mal machen.
Also, wir reden gerade, es gab beim Spiegel einen Sprachatlas, wo man dadurch, dass man gefragt wurde, was sagt man zum Beispiel zu einer Tasche, wo man ein kleiner Lederbeutel, wo man sein Geld reintut, ist das ein Portemonnaie oder ein Geldbeutel oder eine Brieftasche? Und je nachdem, was man dann gesagt hat.
Oder was sagt man zum Ende des Brotes? Kranzel oder Kanten?
Also bei mir heißt das Knäppchen.
Knäppchen?
Ja.
Okay.
Wie heißt es bei euch?
Bei uns heißt es gerade im Übrigen. Bei euch ist es Kranzel und bei uns ist es eigentlich. Verdammt, das fällt mir gerade wirklich nicht ein.
Also bei uns heißt es Knäppchen. Mhm. Und zu einer Mittagspause am Arbeitsplatz oder in der Schule?
Ja, Mittag halt.
Ja, bei uns sagt man nämlich dazu Feschbar.
Okay.
Bei uns in der Schule habe ich immer ein Feschbar mitbekommen.
Okay. Muss ich mal ausprobieren. Mal gucken, was der Sprachenatlas da
also, weiß. Also die ersten dreien war, also es gibt ja mal, also ich habe ja diese App dann sogar gekauft für 99 Cent, weil auf dem iPhone dieser Spiegeltest nicht funktionierte.
Okay. Und wir haben ja auch Leute, Hörer im Chat, also wie genau war denn das für euch, liebe Hörer?
Also bei Martinsen in Flensburg hieß es Knust. Also ich glaube, für dieses Brotenden-Ding gab es unheimlich viele Möglichkeiten.
Mhm. Ja, glaube ich schon.
Und was sagt ihr zu pürierten Kartoffeln?
Kartoffelbrei?
Ja, Kartoffelbrei.
Weil bei mir hier heißt das Kartoffelpüree. Wahrscheinlich, weil ich näher an Frankreich dran bin als ihr.
Ja, stimmt. Der feine Herr sagt ja Püree.
Was ist der Vorname vom Reh?
Kartoffelpü.
Füße hoch, der kommt flach.
Der war sehr flach, vor allem weil er geplant war.
Jetzt weiß ich's. Bei uns heißt Rintel.
Rintel.
Ist Rintel. Mhm. Also ja, halt das letzte Stückel vom Brot oder das erste Stückel vom Brot ist das Rintel. Und ich weiß noch, dass wir uns als Kinder immer drum gerissen haben, eben genau das erste Stück zu bekommen. So schön mit Butter und ein bisschen Salz drauf. Ist total lecker.
Mhm. Lecker. Das Endstück beim Kuchen ist bei uns, also zumindest bei mir sehr in der schön. Familie. Aber lustigerweise Bubsel. Also ach so? Von Pups und dann Bubsel.
Und bei uns ist es Erschel.
Aber bei mir ist halt noch sehr viel westfälisch drin, weil meine Großeltern oder meine Mutter aus Westfalen kommen. Und zum Beispiel habe ich früher mein Opa sagt immer Kopf statt Kopf. Und das habe ich dann als Kind auch übernommen.
Mhm. Das ist bei uns auch relativ gängig, der Kopf.
Ja, aber ich habe auch viel gesehen, dass es viel schiefgelaufen ist bei dem Test, also auf Twitter. Also es war nicht immer so gut wie bei mir, aber ich war schon sehr überrascht, dass es bei mir funktioniert hat.
Ja, wobei ich glaube, einfach dadurch, dass Leute jetzt auch sehr viel mehr reisen, beziehungsweise auch, dass doch sehr, sehr viel häufiger ist jetzt, dass die Leute nicht mehr an ihrem Geburtsort leben, arbeiten und sterben irgendwann, sondern eben irgendwo anders hingehen, wo ich mich ja da auch mit reinfassen muss. Dass sich das Ganze auch sehr, sehr vermischt und verwäscht und Ich meine, ich merke es ja selber, dass ich mir bestimmte Sachen jetzt schon aus Bayern angewöhnt habe. Ich bin halt im Sommer in eine Bäckerei hier reingekommen und habe laut Servus gerufen und die Leute haben mich komplett komisch angeguckt.
Ich mir dann so dachte, ich habe mir, als ich ein Praktikum in Basel hatte, habe ich mir angewöhnt, Merci zu sagen statt Danke. Mhm. Weil die Schweizer sagen immer Merci.
Merci. Das kann aber sein, dass die Leute dich dann mit einem Franken verwechselt haben, weil die Franken nämlich auch Merci sagen.
Ja, aber man muss es halt auch auf dem Ende betonen, also Merci. Merci. Hm.
Also so, bei mir kommt es vielleicht auch ein bisschen vom Podcast hören, also und da kommen ja die Podcaster, die ich höre, auch
überall
quasi in Deutschland und viele reden zwar auch sehr ziemlich Hochdeutsch, aber zum Beispiel Moin sage ich halt jetzt immer, wenn ich jemanden grüße, obwohl ich nicht vom Norden komme.
Moin ist aber allgemein schon international.
Ja, also Moin ist mittlerweile ja wirklich allgemeingültig. Also ich komme morgens eigentlich ins Büro und rufe erstmal laut Moin und kriege da meistens entweder ein Servus oder eben ein Moin zurück. Also
Servus.
Achso, sagt er eigentlich, wie grüßt er, wenn er in die Mittagspause geht, sagt er dann Mittag oder was sagt er dann?
Was essen wir jetzt?
Mahlzeit.
Weil bei uns heißt es Guten.
Anguten. Ja, also bei uns, also in Regensburg ist es halt Anguten. Ja. Oder, ja, Mann, also ich kann das auch nicht richtig betonen. Ich mache das auch ständig falsch, aber es ist halt ein Guten. Wobei das ist ja auch wieder lustig, weil das ja Gute ist ja hier Frankfurt. Ja, in Frankfurt ist Gute ist ja mehr so, ja, guten Tag.
Aber wo wir gerade bei Moin, dass das nichts mit morgen zu tun hat, wenn du nicht auf isst, dann gibt es morgen gutes Wetter, das stimmt nämlich auch nicht. Dieser Spruch kommt nämlich aus dem Ostfriesischen und heißt eigentlich, dann gibt es gutes Wetter, also gutes wieder. Also wenn du auf isst, dann gibt es morgen etwas Gutes wieder. Also wenn du jetzt heute auf isst, gibst du morgen wieder auch gutes Essen.
Ah, ja. Und nicht morgen gibt's gut, also morgen regnet es, wenn du nicht auf bist.
Ja, gutes Wetter und gutes Wetter. Also es hat sich dann verschliffen.
Ich glaube, diese Redewendung kenne ich auch von der Maus oder von Wissen macht A.
Ich habe das bei der Maus gelernt.
Klamüser
oder haben. Was Wissen macht A. Es war auf jeden Fall eine Sendung mit Ralf Kaspers.
Der eh toll ist.
Ja, Ralf Kaspers ist toll. Auch Armin und Christoph. Wisst ihr, warum Christoph eigentlich immer den gleichen Pulli anhat?
Der hatte ja nichts.
Nee, weil damit sie die Kamera nicht neu einstellen müssen.
Stimmt.
Er hat sich, glaube ich, 10 dieser Polyester-Pullis gekauft damals.
Die arme Sau. Ich glaube, da hatte irgendwann dann wirklich so einen richtigen Versorgungsengpass, oder?
Ich weiß es gar nicht.
Und ja, aber ich finde, um da nochmal kurz einen Schritt zurückzugehen, ich finde halt Mundarten und Dialekte finde ich halt ohne unglaublich schöne Sache, die halt einfach nur Sprache auch eine gewisse Farbe geben. Und ich finde es halt immer schlimm, also ich finde es generell immer schlimm, wenn Leute sich eben gerade über Sächsisch oder über Schwäbisch aufregen. Es ist halt einfach Mundart und die ist so und Herrgott, dass die Leute halt reden. Also, ja,
aber ich finde schon, manche Mundarten sind schon anstrengend. Also Sächsisch ist da ja zum Beispiel schön zurückgelehnt, aber manche sind da so laut und von dran und
ja, Gott, so ist sein.
Das Kölsch, das Schwäbische.
Das Kölsch ist sehr, sehr von raus und sehr, sehr.
Ja, gut, ja.
Finde ich. Also, ja.
Ich finde halt, das Alemannische ist auch sehr anstrengend.
Vor allem, wo wird das gesprochen?
Das ist die Grenze zwischen Schwaben und Schweizerdeutsch.
Oh ja, das stelle ich mir.
Also so bei Waldshut, Basel, so in die Region. Da sagt man zum Beispiel, wenn man sich grüßt, Sally, also von Salü. Mhm. Also das fand ich schon sehr anstrengend. Und wir hatten einen in der Klasse, der konnte partout kein Hochdeutsch. Und den hat man nur sehr, sehr schwer verstanden, weil er so stark alemannisch gesprochen hat.
Was ich zum Beispiel lustig finde, ist der Dialekt, den Heinz Becker spricht.
Heinz Becker, der sagt, ist doch mehr so westfälisch, oder? Das weiß bestimmt Herr Martinsen.
Ich weiß jetzt auch gerade nicht, welcher Dialekt Familie Heinz
Becker zum Beispiel
überhaupt ist, aber.
Meine Oma sagt Jochurt statt Joghurt.
Auch schön.
Was ich sehr lustig
finde. Jochurt, das erinnert mich irgendwie gerade an Family Guy. Schlagsahne.
Schlagsahne. Nee, meine Oma sagt Schlagsahne und Joghurt.
Unser Chat hat natürlich delivered.
Saarländisch. Ah ja, Heinz Becker. Ich hab an Heinz Erhardt irgendwie gedacht. Nein, Heinz Becker, das ist super. Jo.
Das gehört jo. Bei uns zum alljährlichen Weihnachtsritual.
Ja, Heinz Becker. Weihnachten bei Heinz Becker und dann
Heinz Becker zu gucken. Genau.
Ja, mein Bruder hasst das.
Weihnachten und hier Hoppenstedt.
Ja, wenn ihr mal was aus meiner Region hören wollt, dann müsst ihr, gibt's wahrscheinlich auch auf YouTube, Hannes und der Bürgermeister.
Oh nein, das feiert mein Opa, aber ich kann
mein
das
mein Opa nicht auch. Sehen. Mein Opa das kommt aus Westfalen schlimm. Und findet Hannes und der Bürgermeister super. Ich habe die sogar mal live gesehen, als sie bei uns in der Stadthalle waren. Das ist echt, das ist wirklich, das ist real. So ist mein Opa zum Beispiel. Mein Opa, wenn der telefoniert, dann telefoniert er wie der Bürgermeister, wer das jetzt kennt. Das ist aus dem Leben gegriffen. Das glaubt man nicht, aber es ist so.
Also mein Opa ist ja auch eher hier von hier, also aus Sachsen. Ja, guckt das halt eher wegen die Sprüche, die da kommen.
Kommt es bei euch im Sächsischen? Was habt ihr denn da? NDR?
Nee, MDR. Das kommt halt auf der Lokalwelle, aber die kommt ja auch überall.
Ja, meine ich ja, MDR.
Nee, wir brauchen also jetzt keine komischen.
Das kommt auf eurer Lokalwelle, aber die kommt halt überall.
Ach, SWR kommt bei euch
genauso
auch.
Überall wie BR und NDR und alles Mögliche.
Ja, der Feinsender strahlt überall rein und wir brauchen jetzt mittlerweile nicht mehr diese riesengroßen und sehr, sehr abstrakten Antennenanlagen, um den auch zu empfangen.
Was ich auf dem, jetzt, wo wir gerade bei Lokalsendern sind, was ich sehr interessant finde, dass der NDR so journalistisch gerade sehr heraussticht. Die haben zum Beispiel Panorama, wo jetzt diese Schwulenheiler-Doku lief. Mhm. Und diese Sendung, also Panorama, die Reporter, die habe ich jetzt mir als Podcast abonniert und die haben sehr, sehr gute Beiträge und die haben natürlich auch ZAP, das Medienmagazin, was auch immer sehr interessant ist, und Extra 3 noch dazu. Und zum Beispiel ZAP und Extra 3 sind sogar unter Creative Commons.
Wo? Oh.
Das sind die, glaube ich, die einzigen Sendungen in der ARD, die unter CC-Lizenz laufen. Soweit ich weiß.
Nice. Also finde ich jetzt prinzipiell erstmal wirklich gut, dass es sowas gibt. Das Bayerische hat ja auch noch seine Formate. Ich
guck, Quer zum Beispiel?
Ja, Quer ist. Ja, nach Quer habe ich gerade gesucht. Was halt auch echt richtig gut ist. Und ich habe halt auch irgendwie eine Bekannte aus München, meinte die so, ja, so hin und her, und wir haben uns unterhalten, was das so lustig ist, und was halt auch ein bisschen politisch zur Sache geht. Und meinte so, ja, und du musst dir unbedingt mal Quer angucken. Und ich meine, ja, das schaue ich schon seit Jahren, weil es einfach gut ist. Der Süß ist halt echt richtig gut.
Der Christoph Süß ist richtig, richtig gut. Der hat auch, also was ich ja schade finde, ist, dass die Heute-Show so ein bisschen zu klamaukig geworden ist.
Ja, aber was er da eigentlich schon immer so ein bisschen.
Der fehlt halt oft die politische Aussage. Was die Anstalt und Extra 3 viel, viel besser machen.
Welke könnte. Ja, die Anstalt ist auch noch so ein Lichtblick aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die extrem gut ist. Und extrem satirisch und dann bei den richtigen Momenten aber auch wieder mit der Satire bricht. Zum Beispiel bei der Szene mit dem Flüchtlingschor, den sie in der einen Folge
hatten. Ja, oder habt ihr die letzte Anstalt schon gesehen über Feminismus? Sehr, sehr gut. Der Herr von Wagner hat nach seinem Solo, dann der letzte Satz in seinem Solo ist, ich verstehe gar nicht, wie man kein Feminist oder keine Feministin sein kann. Also die haben eine ganz klare Aussage getroffen. Sie hatten auch so eine sehr schöne, die haben ja immer so eine Rahmengeschichte und da war halt die Rahmengeschichte, dass Caroline Kebekus so die junge, dynamische Frau ist, die meint, sie braucht diesen alten, verschlafenen Feminismus nicht. Und sie hat ja sogar mal in einem Interview gesagt, sie findet den Begriff Feministin zu ungebumst und wird quasi während der Sendung eines Besseren belehrt. Also finde ich sehr interessant, dass sie da so ein bisschen auch die skeptische Frau, also es gibt ja sehr viele Antifeministinnen, so ein bisschen als Figur hineingebracht haben.
Ja, wobei Kebekus ist auch so ein großartiger Lichtblick.
Schon, also die ist halt auch echt gut. Also es gibt da halt schon ein paar Lichtblicke, eben Christoph Süß und die Anstalt sowieso. Muss ich wieder sagen, ich traue bei der Anstalt immer noch so ein bisschen den Oldschool-Tagen hinterher.
Mit Priol.
Mit Priol und Schramm, die halt echt richtig gut sind. Wobei ich echt sagen muss, die neue Anstalt.
Die Neuen machen das auch gut.
Die machen das unglaublich gut. Da gibt es nichts dran zu wackeln. Ich sehe bloß halt einfach Ober und Priol unglaublich gern.
Und sie waren auch sehr selbstkritisch, weil sie dann gesagt haben, ja, also in den letzten 30 Sendungen die Anstalt hatten sie nur 3 weibliche Künstlerinnen. Mhm. Und sind auch sehr selbstkritisch mit sich umgegangen.
Ja, finde ich ja wirklich gut, da auch selber da so.
Aber zum Beispiel auch bei Quer habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass die ein bisschen sanfter geworden sind mit der Zeit. Also die waren schon mal schärfer.
Ich schaue Quer nicht so regelmäßig.
Meine Oma hat Quer und auch die Heute-Show immer gerne geguckt und die hat bei beiden gesagt, die wissen wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr, was sie noch machen sollen oder wie sie es rüberbringen sollen, damit es noch cool wird, also damit es noch lustig ist.
Weiß ich nicht, also Heute-Show hat bei mir irgendwie nie so richtig gezogen, was aber vielleicht auch dran lag, dass ich damals, als die angefangen haben, halt auch Piraten noch ein bisschen cooler fand als jetzt und die eben nicht. Aber weiß ich nicht, aber ich finde eigentlich, dass Olli Welke hat das auch schon mal besser gekonnt, vor allem in der Zeit, als er im Radio gewesen ist.
Du fandst das jetzt schlecht, dass sie sich über die Piraten lustig gemacht haben, oder wie? Also das
fand ich die Art und Weise, wie sich drüber lustig gemacht wird. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt schon selber sehr, sehr häufig über die Piraten lustig gemacht. Aber ich fand die Art und Weise, eben wie es die Heute-Show gemacht hat, überhaupt nicht lustig.
Also mich hat das irgendwie nie gestört, weil die ja quasi auf alles drauf
ja, das Ding, das Ding war halt vielleicht bei mir auch damals, dass ich da doch mit sehr viel mehr Herzblut dran gewesen war, als da vielleicht auch gut für mich gewesen ist. Also muss ich auch sagen, ich fand die Idee von dem ganzen Ding nämlich eigentlich mal ursprünglich ganz gut. Hat halt nicht funktioniert.
Die machen sich
halt
aber so ja über alles lustig, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.
Ja, wie gesagt, ich war da vielleicht auch ein bisschen vorbelastet oder voreingenommen.
Also ich finde es gerade interessant, dass gerade die Satire-Sendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gerade so am aufsteigenden Ast sind.
Findest du?
Ja.
Weil ich meine, Anstalt ist ja jetzt schon seit, ich würde fast sagen, Jahrzehnten.
Ja, aber auch was Böhmermann macht, das darf man ja auch nicht vergessen, das ist ja auch Satire, auch wenn ihr den nicht so mögt. Die machen halt gerade sehr viel Wirbel, also die gibt es zwar schon länger, aber die machen gerade sehr viel Wirbel mit dem Flüchtlingschor oder mit Varoufake und solche Sachen. Also die machen gerade sehr viel Presse sozusagen.
Die machen viel mehr. Aber das würde ich jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt mit ist halt erfolgreich oder sowas vergleichen.
Ich glaube schon, dass
es... Die machen eine Menge Wind, also Böhmermann macht generell immer oder eigentlich immer schon eine Menge Wind, also von daher...
Ich kann schon sehen, dass Böhmermann handwerklich das echt gut macht. Ich mag halt bloß seine Art zum Teil nicht und auf der anderen Seite finde ich es auch gerechtfertigt, wenn er die Kuh des Jahres dann am Ende bekommen würde.
Ja, das müssen wir jetzt kurz erklären. Die Kuh des Jahres, also es gibt einen Podcast Medienkuh, die immer die Kuh des, also die goldene Kuh des Jahres verleihen für das besonders aufsehenerregendste Medienereignis oder ein wichtiges Medienereignis
und das kann dann sowohl positiv oder auch negativ sein.
Genau, und sie hatten jetzt kurz überlegt, ob sie jetzt schon einen Sonderpreis für den Varoufake vergeben, aber sie haben es dann doch gelassen, aber es sieht so aus, bis jetzt, dass Jan Böhmermann die Kuh des Jahres bekommt, wo er schon, ich glaube, 2 Jahre hintereinander immer auf den zweiten Platz verwiesen wurde. Dieses Jahr von den Rocket Beans und davor von Joko und Klaas.
Ich finde, ich hatte da ja schon mal was dazu gesagt und mir geht's halt ähnlich wie Erik. Ich mag die Art und Weise von Böhmermann einfach nicht, also mit der wäre ich einfach nicht warm. Aber den Stunt fand ich halt einfach so unglaublich gut. Also Hut ab.
Das Einzige, was jetzt aktuell noch ein größerer Anwärter für die Kuh des Jahres wäre, ist aber halt ein internationales Ding, wäre das Ding von John Oliver mit dem Snowden-Interview. Das fand ich nochmal ein Move-Boulder.
Was war denn daran jetzt so, er hat ja einfach nur Snowden interviewt, das ist ja nichts Ungewöhnliches.
Ja, dass man da erstmal hinfliegt und ihn interviewt und das trauen sich so schon nicht viele und dann
es
noch
gab
so
jetzt diesen Film, so es gab das ARD-Interview, also den Snowden zu interviewen, das ist keine Meisterleistung.
Also das wäre für mich vielleicht eher noch in Richtung Balls of Steel Award, aber
es ist halt es war halt ein klassischer John Oliver Stunt, aber der hat da schon bessere Sachen gemacht. Ganz ehrlich. Es war gut, aber also es war nicht das Beste, was John Oliver bisher gemacht hat.
Also, wenn er noch Besseres gemacht hat oder Besseres kann, dann will ich wahrscheinlich noch mehr von ihm sehen, oder wie?
Ja, auf jeden Fall. Du solltest dir auf jeden Fall die nochmal nachschauen. Also zum Beispiel, er hat sich jetzt, glaube ich, vor 2 Sendungen mit der Tabakindustrie angelegt und hat ein Maskottchen, die Jeff, die rauchende Lunge. wo sie sogar in Argentinien und in Nigeria, wo die Tabaklobby extrem gegen Rauchverbot lobbyiert, haben sie sogar Plakate in den Bushaltestellen gekauft mit Jeff the Smoking Lung und T-Shirts gedruckt und ohne dass sie, und dann haben sogar Leute das aufgegriffen und haben ein richtiges Maskottchen, wo ein Mensch drin steckt, gebaut. Und haben damit Demonstrationen veranstaltet. Also das Snowden-Interview war halt lustig und interessant und auch mit diesem Dickpick, das war halt ein interessanter Ansatz. Aber es war für mich nicht der beste Stunt, den John Oliver abgezogen hat. Ja, wollte ich jetzt nur mal sagen, du kannst es natürlich gut finden, aber
er hat auch so ein bisschen so eine humoröse Seite aus Snowden rausgelockt.
Ja, aber mein Problem mit Snowden ist halt, das hat man wieder in diesem Interview ganz deutlich gemerkt, er wählt halt das Narrativ, das dem Publikum am meisten passt. Und den Amerikanern ist es halt scheißegal, was im Ausland überwacht wird. Den Amerikanern geht es nur darum, dass sie selber nicht überwacht werden. Und das ist auch im Grunde, das muss man ja immer wieder bedenken, Snowden findet ja Geheimdienste nicht schlecht. Er findet es nur schlecht, dass Amerikaner ausspionieren. Das ist sein einziges Problem. Der Rest ist, das wäre dem Rest wäre das Snowden egal. Wenn die NSA nicht die Amerikaner ausspioniert hätte, wäre Snowden nie an die Öffentlichkeit gegangen.
Dass wir quasi so den ganzen Fuck-up da mitgekriegt haben, war im Prinzip bloß Collateral Damage.
Genau, also dass die NSA Deutschland überwacht. Das war Snowden egal. Oder dass die NSA generell alles überwacht. GCHQ, das war Snowden egal.
Ja. Was ich jetzt schön finde, ist, dass dann doch endlich mal der BND zum Wackeln kommt.
Oh ja, das ist so großartig. Ich beobachte das jetzt. Also in den letzten Tagen hat sich da auch noch einiges ergeben. Und ja, das ist einfach, wenn es nicht so schlimm und traurig wäre, wäre es pures Popcorn-Kino. Weil,
ich fand's auch lustig. Ich fand es auch lustig in der letzten Folge Logbuch Netzpolitik, wo man quasi das Funkeln in Linus Augen schon fast gehört hat. Von wegen, ja, die ganze Zeit haben wir vermutet und jetzt haben wir sie endlich an den Eiern und ja.
Ja, nee, ja. Es ist halt einfach sau lustig. Da wird halt immer noch dementiert, wo es nichts mehr zu dementieren gibt. Der Thilo Jung hat da halt auch auf der Bundespressekonferenz da immer wieder sehr, sehr herrliche und doch gute Fragen gestellt. Das kann man sich auch alles mal bei Jung und Naiv angucken.
Den Thilo Jung zum Beispiel kann ich nicht ab.
Okay.
Der Thilo Jung macht doch jetzt gar nicht mehr auf Thilo
doch,
Jung.
Doch.
Jetzt irgendwie seine andere Persona.
Nee, der ist jetzt wieder voll mit Jung und Naiv und Bundespressekonferenz dabei.
Ja, ich finde ihn aber gerade.
Ist es nicht letztens, ja, er macht jetzt nicht mehr Jung und Naiv?
Habe ich auch gedacht, aber anscheinend macht er, also es hieß, er würde ja, mit dem Journalismus aufhören und dann auf einmal ist er wieder da.
Ja, ne, der hat ja da irgendwie so einen Feminismus-Shitstorm da irgendwie abgekriegt. Und
Frauen treten am Strand.
Keine Ahnung, habe ich gar nicht wirklich so mitgekriegt. Aber ich finde es halt, das Zeug, was er bei der Bundespressekonferenz da so an Fragen stellt, finde ich halt gut.
Ich finde es halt ein wenig kritisch, weil er geht halt da unvorbereitet rein und stellt natürlich seine naiven Fragen, was so ein bisschen sein Stil ist. Aber das ist halt auch kein guter Journalismus, weil es ist ja auch Teil des Anspruchs an den Journalisten, dass man sich da vorbereitet. Er verkauft das jetzt so, ja, ich bin jetzt nicht in dieser Bundestagselite Journalisten drin, sondern ich komme aus dem Volk und stelle die richtigen Fragen. Und das er veröffentlicht das immer, wenn er von Leuten, von anderen Journalisten kritisiert wird dafür, dass er mit seinen Fragen die Konferenz aufhält und gefällt sich in dieser Rolle so ein bisschen, aber muss man auch kritisch sehen.
Ich finde aber ganz ehrlich, dass die Fragen vielleicht teilweise naiv klingen wollen, aber schon eine gewisse Richtung auch einschlagen. Ich glaube nicht, dass der wirklich so naiv ist und
das meine ich.
Und die Fragen sind teilweise schon sehr, sehr suggestiv, muss man schon zugeben.
Ja, aber ich finde es halt, dieses ich mag das, ich mag ihn einfach nicht, ganz ehrlich.
Ja. Ist ja dein gutes Recht, ne?
Ja, hoffentlich. Naja, dafür mag ich Böhmermann. So hat jeder sein Favorite.
Ja, also es muss ja auch nicht jeder alles gleich mögen, oder?
Doch, ja. Humor muss gleichgeschaltet werden. Das fordere ich. Gleichschaltung des Humors.
Das finde ich aber jetzt schon ein bisschen kulturpessimistisch.
Ja.
Ja, dieses Abendland, das ist eh ein Konzept. Das wird sich nicht mehr lange tragen.
Nee, also, das geht irgendwann unter.
Das ist dem Untergang geweiht.
Ich habe heute wieder mal eine Bildzeitungsaufmacher gesehen und ich hätte am liebsten auf dieses Stück Papier gekotzt.
Ich hätte doch hier das Ding einfach geflissen.
Ja,
es ist die Aufregung nicht wert.
Ja, es lag halt in der Tanke rum und ich hatte gerade noch Zeit und habe gewartet, bis meine Bandkollegen dann noch ihr Bier bezahlt haben und habe das dann halt weniger unbewusst gelesen.
Das Einzige, was mich wirklich aufregt, ist, wenn mal wieder der Bartuschek um die Ecke gesprungen kommt und nichts und wieder nichts bis auf den Zahn verteidigt und da bis aufs Mark kämpft, das.
Da haben wir ja dann jetzt demnächst noch einen zweiten, ne? Jetzt der Lauer, Ex-Pirat und im Berliner Abgeordnetenhaus ist er jetzt auch bei Springer und also ich ehrlich gesagt ganz
gerne. Ich bin ja mal gespannt, wie sich das entwickelt, weil da gab es ja so ein bisschen Stress zwischen den beiden und
ja, ich finde,
Illuminatus hat ja auch nicht immer sehr gut über den Lauer geredet jetzt in letzter Zeit.
Das ist halt generell alles so. Ich verstehe es nicht. Er wird schon seine Gründe haben, aber ich verstehe halt Menschen, die zu Springer gehen einfach nicht. Ich bin ja mal gespannt, ob Holgi jetzt
zu Springer geht.
Nee, ob Holgi jetzt weiter mit dem Lauer Podcasts macht.
Also
wenn Lauer weiterhin im Büro hat. Im
Realitätsabgleich hat er angeteasert, dass er da noch eine Folge mit ihm rumliegen hat, auf alle Fälle.
Ja, aber eben jetzt nachdem, ich finde es ja lustig, dass sich Lauer jetzt eben die Tage drüber aufgeregt hat, dass irgendwie die Linke und die Grünen jetzt irgendwie mit ihm nicht mehr zusammenarbeiten wollen, weil er jetzt bei Springer ist.
Kann ich halt durchaus verstehen.
Komm irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wer es gewesen ist, aber komm halt bloß so zurück. Das nennt sich Konsequenzen. Oder nennt sich konsequent, also war halt irgendwie auch ein sehr, sehr passender Kommentar dazu und kann ich durchaus auch verstehen, also will man jetzt irgendwie nicht, also verstehe ich nicht richtig und
ja.
Dabei fand ich den Typen echt mal eine ganze Weile ganz nett und ganz gut.
Naja. Die letzte Folge Lauers Büro hat ihn so ein bisschen für mich schlecht gemacht.
Warum? Das war die, wo er mit dem Piraten so aufgeräumt hat, oder?
Ja, und dann wurde so, ja, Internet am besten abschalten und das ist doch alles scheiße und die Kids von heute wissen noch gar nicht mehr, wie es ist, 10 Kilometer durch den Schnee zu laufen. In die Richtung ging es dann und das war schon echt richtig scheiße.
Naja, keine Ahnung. Tja. Ich würde mal sagen, ist
dieser... Ich fand das gar nicht so schlecht. Also ich habe ich habe die Messages nicht als das verstanden, was er da gesagt hat, sondern ich habe einfach verstanden, dass er wirklich total, ja, wie sagt man denn, wenn man irgendwas total aufgegeben hat und...
Ja, er hat ja nicht nur mit den Piraten aufgeräumt, er ist jetzt so ein bisschen so in die Richtung gegangen, das Internet ist kollektiv scheiße.
Ja, weil es halt das Internet, ja... Ja, und es funktioniert nicht und ja, wirkte auf mich auch teilweise sehr, sehr resigniert.
Er wirkte sehr resigniert, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ja. Sehr ermüdet und
ja.
Nach dem, was in der Partei in den letzten Jahren passiert ist, kann man auch nur ermüden mit den internen Querelen.
Ja, aber das ist auch kein Grund, gleich zu Springer zu gehen.
Haben. Ja, also genau, also.
Ich habe jetzt zum Beispiel letztens aus irgendeinem anderen europäischen Land eine Wahlumfragestudie gesehen und im Vergleich mit den letzten Wahlen und da waren die Piratenpartei in dem Land halt einfach mal führend.
Ich weiß gar nicht mehr, was gewesen ist, war das...
Ich glaube Schweden oder so.
Es war irgendein skandinavisches Land, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Schweden oder Island gewesen ist.
Ja, das ist halt... tut halt noch mal mehr weh, wenn man sieht, wie sich unsere Piratenpartei sowas von zerlegt hat und gerade in der Zeit, wo eigentlich sowas extrem wichtig wäre, mit dem NSA-Skandal und allem möglichen Drum und Dran und Vorratsdatenspeicherung und ja, die Themen waren ja eigentlich an denen sie sich hätten entwickeln können. Und
Die wurden aber verschenkt, weil man sich lieber oder sehr viel lieber gegenseitig auf den Kopf gehauen hat, was halt für mich dann auch so ein Grund war, bei dem Kopf dann irgendwo dann so wegzugehen, weil es hat halt einfach nichts gebracht. Also die ganze Energie, die du da reingesteckt hast, war halt einfach für umsonst, weil es halt irgendwelche Deppen gab, die aus irgendwelchen persönlichen Querelen da Zeug einfach wieder haben eingerissen, wo ich dann halt, ich war ja Basispirat, ne? Also das heißt, ich bin halt irgendwo draußen rumgegangen und habe Plakate geklebt und so ein Scheiß, und was halt irgendwo mal zu einer Europawahl aktuell gewesen ist. Und ja, und du hast dann irgendwann auch an dem Punkt keinen Bock mehr, dass du dann halt irgendwelche Deppen hast, die sich im öffentlichen Licht dann halt so profilieren müssen und das dann eben auf Kosten eben der Sache machen. Ja, naja.
Ja.
Das sind schon wieder viel zu kulturpessimistisch.
Ja, das geht gar nicht.
Der Name ist Programm.
Ja, ich bin für Hermit Martinsen, der meint, Humor muss abgeschafft werden.
Moderierst du dann direkt die Trailer an?
Genau, also ich moderiere jetzt direkt die Trailer an, und ich werde jetzt moderieren, dass wir jetzt eine Trailer-Show machen, ganz spontan, weil der Erik unbedingt über Dawn of Justice reden will. Aber da eine Trailer-Show ist, wenn wir noch zwei weitere Trailer finden, frage ich jetzt, welche zwei weiteren Trailer wollen wir denn anschauen?
Terminator, ja. Der ist so ja, scheiße.
Dann nehmen wir diesen Terminator-Trailer noch mit rein.
Nein. Ich habe gehört, dass der Terminator-Trailer einen ganz großen Spoiler für die Handlung des Films hat und deswegen will ich den nicht schauen.
Ja, das war halt auch so mein. Also ich hab den Trailer ja schon gesehen.
Was war mit von wegen, ja, nix mit Spoiler rum, Mem und sowas in der letzten Folge?
Ja, das könnt ihr gerne machen, aber ich werde weiter rummemmen.
Nee, das habe ich ja gesagt, dass ich mich
das nicht auf einen, das hat der Marco gesagt.
Ja, der ist auch ziemlich. Es gibt einen neuen Jurassic World Trailer, einen neuen Fantastic Four Trailer, aber das sind halt auch alles schon, die wir besprochen haben.
Wir könnten Fantastic diesen Dings Trailer besprechen. Ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß, mit dieser Münze und dann kommt sie in dieses Land.
World of Tomorrow.
Stimmt.
Nee, Tomorrowland.
Nee, so
hieß es aus dem Land. Tomorrowland heißt das. Den habe ich auch gesehen jetzt im Kino. Ich fand's ja lustig, so mein erster Gedanke, das war so, ich saß im Kino, hab den ersten Trailer gesehen, was halt Fantastic Four gewesen ist. Und musste mir direkt in mein Telefon da eben für diesen Podcast noch eine Notiz machen. Ey, sag mal, Alter, der Reed Richards, der sieht ja echt aus wie Mark Zuckerberg, oder? Also Reed Richards, Hauptfigur in dem Fantastic Four
Film. Ah, ja.
Ne? Also,
was ist der Chef von den Fantastic Four? Schmeiß doch mal, wer hat den Link in den Chat?
Sekunde. Der sieht halt, der wirkt halt irgendwie wie so Mark Zuckerberg dargestellt halt in dem Film auch Social Network. Und schon das fand ich halt an dem Trailer total zum Lachen.
Kannst du noch mal den Dawn of Justice Trailer in den IRC-Chat werfen?
Ja, gleich. Dawn of Justice.
Wir können ja eigentlich noch Stanley Cameo School können wir da ja mit reinnehmen. Es ist zwar eigentlich kein richtiger Trailer, aber es ist halt auch bloß irgendwie 2 Minuten lang und das ist richtig gut. Ich habe richtig gut gelacht.
Achso, was noch für ein Trailer im Kino bei mir kam, war dieser Pixels-Trailer. Und da gab es dann doch merkwürdigerweise ein bisschen Gelächter. Gerade bei der Szene, wo der...
Ist ja auch ein lustiger Film, ist ja nicht so ungewöhnlich, dass es da Gelächter gibt.
Wo der Macher von hier, Pac-Man, versucht mit seinem Wesen zu reden und dann kriegt er die Hand abgebissen. Und
wollen wir Cameo School mit als dritten Trailer nehmen oder was?
Ja, würde ich sagen.
Weil dann geht es
einfach mal lustig. 2 Minuten.
Ah, okay, dann können wir das ja machen.
Okay.
Sekunde. Dann Cameo School.
Ja.
Ja, mit Stan Lee. Und Silent Bob und Jay und Lou Ferrigno und noch haufenweise anderen Leuten, die dann halt quasi da drin dann so die Meta-Cameos machen. Was halt einfach sau cool ist.
Und Reihenfolge würde ich sagen: Batman vs. Superman, Tomorrowland und dann Stan Lee.
Sekunde, ich muss das eben noch alles laden.
Dann haben wir so eine Comic-Klammer darum. Fangen wir mit DC an und hören mit Marvel auf. Moderierst du uns rein?
3, 2, 1, los.
Oh, das neue DC-Logo ist ja cool.
Ja. Ist der Film eigentlich in Schwarz-Weiß?
Nee.
Nee.
Boah. So ein Scheiß.
Du scheinst irgendwie nicht so richtig begeistert zu sein.
Merkt man das?
Ja, schon ein bisschen, ne?
Plakativ!
So ein bisschen, ne?
Boah. Batfleck sieht immer aus, als hätte er irgendwas in den Mundwinkeln stecken. Als hätte er beim Zahnarzt seine Tampons vergessen rauszunehmen.
Die Tamponage immer noch so unten drin, ne? Wobei die Batman-Maske schon cool aussieht, ne?
Ja,
so Batman, mit den Falten und so. Aber es ist halt Batfleck, ne?
Und Batwains.
Und schöne Explosionen und der neue Tumbler.
Der ist doch nicht mehr neu.
Doch. Der hat einen neuen Tumbler. Wobei ich aber irgendwie das mit der Rüstung nicht so richtig... Ja gut, okay, er kämpft gegen Superman.
Diese Stimme. Oh nein.
Ich will das nicht. Ich finde das Superman-Logo irgendwie total scheiße.
Und das Batman-Logo ist nicht viel besser.
Ja. Um nochmal den Marco zu zitieren, du kannst Scheiße mit Schokostreuseln überstreuen, es bleibt trotzdem
alles
Scheiße.
Es ist halt DCU, also das DC Cinematic Universe beruht halt zu 90% auf Zack Snyder. Und da kann nichts Gutes bei rauskommen. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie das irgendwie irgendwas... Ach.
Aber bei Marvel Cinematic Universe zählst du ja da auch die Serien dazu. Zählst du hier auch die Serien dazu, weil die, da bist du ja meistens
auch halbwegs
begeistert davon.
Die Serien sind ja nicht das Cinematic Universe, die sind ja extra.
Aber bei Marvel, beim Cinematic Universe zählst du ja S.H.I.E.L.D. und sowas.
Ja, weil die ja auch dazugehören. S.H.I.E.L.D. ist ja im gleichen Universum wie die Marvel-Filme, genauso wie Daredevil. In Daredevil wird ja auch auf die Schlacht von New York Bezug genommen, das ist ja alles ein Universum. Wohingegen die DC-Serien nicht im gleichen Universum spielen wie die Filme.
Okay, also Arrow und The Flash spielen zwar im selben Universum, aber die spielen nicht im selben Universum wie jetzt hier der Film, oder was?
Genau. Und bei Arrow wurde ja auch schon Folgen mit dem Suicide Squad gemacht. Und das ist ja nicht das Suicide Squad, was wir dann im Film sehen werden. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Deswegen zähle ich das nicht zum Cinematic Universe von DC, sondern das sind einfach Serien, die auf DC-Figuren basieren.
Ich glaube aber, dass DC ja generell von seinen Stories und vom Universum jetzt nicht so in sich geschlossen ist wie Marvel, oder?
Doch, da gibt's ja die Justice League. Und in der Justice League gehört ja ganz klar The Flash mit auch dazu. Und es ist ja auch ein Flash-Film geplant mit einem neuen Flash-Darsteller.
Und Seaman.
Du meinst Aquaman.
Ja, nee, das ist ein Lacher aus South Park.
Ja, also
es ist halt,
kann ich man
halt
wahrscheinlich da sagen, dass das DC Cinematic Universe schon mal von Anfang an viel zerhackter ist als das von Marvel, oder wie? Also nicht so wirklich als eins durchgeplant, sondern dann gibt es noch eine Serie, die extra ist.
Und das Marvel ist ja auch zerhackt, da ist ja auch viel mit Universal und Fox, mit Spider-Man und X-Men und Fantastic Four, da ist ja auch vieles zerhackt. Aber
Marvel
sie haben halt
übelst viel zurückzuholen. Spider-Man haben sie ja schon.
Und es ist halt irgendwie alles ein bisschen komisch bei DC.
Ja.
Und überleg mal nach Nolan kam auch wirklich kein richtig guter DC-Film.
Ja. Könnte also man wirklich
auch schon, sagen, auch schon,
dass DC vielleicht versucht, das Marvel so ein bisschen gleich zu machen
Ja, ganz
und
klar.
Die, und die Justice League so ein bisschen als Gegenthese zu den Avengers aufzubauen,
naja, aber natürlich.
Sie kriegen es halt nicht hin.
Ja, ich beiß mir übrigens jetzt gerade massiv auf die Lippe, um nicht Green Lantern zu sagen.
War ja auch kein guter Film.
Ja, eben.
Ja, meine ich dann. Also, The Dark Knight war halt ein Lichtblick, aber der halt hat, und Nolan hat ja auch gar nichts mehr mit dem DCU, es ist so, man kann es nicht wie MCU aussprechen, man muss DCCU sagen.
DCCU. Ja, das ist das Filmuniversum.
Das, halt so. Da hat ja Nolan gar nichts mehr mit zu tun. Der hat ja nach der Dark Knight Trilogie sich komplett davon verabschiedet. Und jetzt ist halt Zack Snyder am Werk und
ja.
Was der halt kann, das haben wir halt gesehen. Und das ist halt nichts Gutes.
Obwohl das eigentlich, wenn man es geschickt gespielt hätte, ja, super, auf der Dark Knight Trilogie, wenn man den dritten Film ein bisschen anders gespielt hätte, super irgendwie dann die Justice League drauf aufbauen hätte können.
Ja,
weil dann hätte man einen super herausgearbeiteten Batman gehabt.
Aber dann hätte man wahrscheinlich Christian Bale hatte keine Lust mehr.
Ich wollte gerade sagen, da hätte man dann nämlich wirklich auch Christian Bale als Batman gebraucht. Und ich glaube, irgendwo auch mal gelesen zu haben, dass Bale einfach keinen Bock mehr auf Batman-Filme hat.
Ja, das ist halt auch immer das Problem, dass man so Schauspieler am besten gleich für 10 Filme verpflichten muss, wie Chris Evans oder so, damit die auch wirklich lange dabei bleiben, weil dann sonst haben die nach 3 Filmen keine Lust mehr.
Hm. Ja, das siehst du jetzt bei Robert Downey Jr., ne? Der jetzt auch, glaube ich, auf Iron Man nicht mehr so viel Bock hat.
Ja, und das ist ja auch nicht das Problem, weil man kann solche Figuren immer wieder, also zurzeit ist ja eigentlich der jetzt in den Filmen Falcon ist, also dieser Falcon Superheld ist ja jetzt in den Comics Captain America. Und Thor ist ja jetzt auch nicht gerade der Thor, den wir aus den Filmen kennen.
Ah, stimmt, der ist jetzt am Ende von, ne? Ist der quasi mal schon mal mit reingeschmissen worden.
Ja, also man kann es ja auch immer wieder, also die Superheldennamen sind ja auch mehr so Titel. Also das kann man ja kurz Titel betrachten. Thor und Iron Man.
Ja, Thor ist halt der berechtigt ist, den Hammer zu tragen.
Ja.
Obwohl, da müssen wir in 14 Tagen auch noch mal drüber reden, über den Hammer.
Ja. Da werden wir, glaube ich, jetzt in den nächsten paar Minuten noch mal drüber reden, wetten?
Nee, also die Avengers-Diskussion würde ich jetzt maßlos abbügeln und wirklich,
das wäre
zu spoilery jetzt. Und wir haben ja auch gesagt, wir wollen das nächstes Mal besprechen und würden dem Film, glaube ich, auch jetzt nicht gerecht werden, wenn wir den jetzt noch mit reinquetschen würden.
Nee, natürlich nicht. So, nächster Trailer, ne?
Ja, also wie gesagt, ich befürchte nichts Gutes für das DCU. Dann machen wir jetzt Tomorrowland, oder?
Jo.
Das ist ja so ein bisschen was Fluch der Karibik basiert ja auch nur auf einer Fahrt im Disneyland. Und jetzt versuchen sie halt das komplette Disneyland zu einem Filmfranchise auszubauen. Also 3, 2, 1, los.
Was ich ja ehrlich gesagt ziemlich blöd finde, da jetzt auch irgendwie jeder Fahrattraktion im Disneyland da irgendwie einen Film rauszuspinnen.
Nee, ist ja komplette Disneyland.
Und ich stelle gerade fest, dass der Trailer ein anderer ist, wie der im Kino gelaufen ist. Der ist komplett anders geschnitten.
Okay, im Kino habe ich da aber auf alle Fälle einen anderen Trailer gesehen.
Ja, geht mir genauso.
Da ging es mit einem Gefängnis oder sowas los.
Ja, genau, die ist da gerade irgendwie aus dem Knast gekommen und
Oh. Der Sexiest Man Alive, obwohl ich mich immer wundere, was Leute an diesem grauen Knispel sexy finden.
Du bist ja keine 40-jährige Frau.
Und da war natürlich auch gerade eben wieder dieses Server-Runterfahrgeräusch.
Ja, natürlich. Ich fand's aber das jetzt gerade lustig. Ich glaube, die haben das Schießen haben die, glaube ich, bei den Stormtroopern von Star Wars gelernt, oder?
Ja.
Wir würden bestimmt auch noch so ein hören. Ja, da war's doch.
What the hell?
Ich meine, selbst rein optisch ist dieses Tomorrowland nicht wirklich gut gemacht.
Wieso nicht?
Was noch, da habe ich eigentlich in sehr vielen Filmen schon sehr viel Besseres gesehen.
Also ich erwarte mir von diesem Film mehr jetzt zum Beispiel als von Dawn of Justice. Also da bin ich jetzt mehr drauf gespannt als auf den anderen Film. Weil ich zum Beispiel interessant finde, dass das ja irgendwie ein klassischer Kinder-Science-Fiction-Film ist, aber mit einem weiblichen Hauptcharakter, was dann natürlich sehr interessant ist und was ich sehr begrüße. Und ja, also ich bin sehr gespannt auf den Film.
Ja, weiß ich nicht. Also, das wird jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt ein Film sein, den ich mir im Kino angucken werde. Also.
Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich werde mir den schon im Kino angucken, wenn ich dazu Zeit habe. Aber
du kriegst auch Studentenrabatt.
Nee.
Nee?
Kino.
Da kriegst du keinen Studentenrabatt im Kino?
Ich glaube, in der Universitätsstadt einen Studentenrabatt aufs Kino zu geben, ist so ein bisschen dumm.
Das ist auch eine dumme Idee, das stimmt schon.
Aber ich zahle auch nicht. Also wir haben also zum Beispiel die 23 Uhr Vorstellungen sind nur 5 Euro. Am Samstagabend. Also ist nicht so, es ist nicht so teuer. Wie es ist ja auch, es ist mehr so ein Sofa-Kino und kein Cineplex.
Ach so, na gut, ich gehe da in Regensburg dann halt so ein Cinemax. Cineplex, Ding sie.
Ja, und ich hab ja eigentlich das Superkino, aber das ist so weit weg, wo nur OV-Filme laufen, nur ein Trailer vom Film und keine Werbung.
Das ist natürlich nice.
Für 8,50 Euro.
Und gibt's da auch nicht die Leute, die dann dir unbedingt noch Eis andrehen wollen?
Nein.
Yes. Geil.
Und ihr habt sogar eine richtig gute Theke. Also kann ich nur immer wieder sagen, Corso Kino in Stuttgart-Vahingen, sehr gut.
Ja, ich war ja enttäuscht, weil ich habe mir davor den Avengers noch in einen Hotdog reingezogen und die hatten nicht mal Gürkchen.
Oh, das ist so ein Cinemax gewesen, oder?
Ja, ja.
Richtig. Aber ich überlege, ob ich für Star Wars in ein IMAX-Kino fahre.
Ja, willst du eigentlich schon mal.
Aber das nächste ist in Karlsruhe und da fahre ich 2 Stunden.
Ah, das war schon heftig. Aber hast du nicht irgendwie so einen richtigen Cineplex-Ding sie da irgendwie bei dir ums Eck?
Ja, bei so einem Cinemax, das ist halt auch nichts. Das ist halt auch irgendwie, da muss ich aufs Deutsch, ich glaube, ich will das nicht auf Deutsch sehen.
Ja. Naja, das ist das Coole an dem Cinemax da halt in Regensburg, weil da eben auch sehr, sehr viele Filme in UV laufen und also ich werde mir, denke ich, auch Star Wars dann in UV angucken.
Und ich würde es eigentlich IMAX 3D UV.
Ja, aber eigentlich schon.
Kriege ich halt hier nicht. Halt
schon.
So nach London fliegen.
Ich hab sogar das Gefühl, dass es eventuell bei uns sogar dann so ein Firmenausflug werden könnte.
In Dresden habe ich ja diesen Avengers-Film gesehen und das ist im Rundkino sogar auch im Cineplex.
Oder wir treffen uns alle auf dem Kongress und gehen dann in Hamburg in Star Wars.
Könnte natürlich auch was sein. Ist aber halt erstmal die Frage, ob ich dahin komme dieses Jahr.
Ja, so. Das ist halt bei mir auch noch. Also ich würde gerne, ich muss mal gucken, ob ich es zeitlich halt geschissen kriege.
Hattest du nicht gesagt, bei dir ist es jetzt schon definitiv fest, dass du dieses Jahr dahin fährst?
Ich will unbedingt, aber wie gesagt, ich muss halt gucken, wie es mit der Zeit aussieht. Das ist bei mir halt immer so ein Thema. Und ich würde gerne fahren. Mhm. Und ja.
Heißt das, du könntest nicht mal, wenn du ein Jahr davor weißt, da will ich unbedingt Urlaub haben, das einreichen und dann hast du ja da auch Urlaub?
Ja, ach Alter, ich bin in einem Technologie-Startup. Wie gesagt, ich weiß noch nicht mal genau, ob ich eventuell im Mai jetzt nach Kanada fahre oder nicht. Also. Und wir haben heute den 1. Mai.
Ja.
Ja, schauen wir mal. Also ich würde schon gern fahren. Ich will mir das unbedingt mal geben und ja.
Müsstest du uns sowieso dann nochmal sagen, von wann bis wann das vielleicht ist?
Ja, ja, sowieso.
Aber
ja.
Dann off the record.
Ja, natürlich. Wollen wir zum letzten, ja, nicht richtigen Trailer. Wir haben jetzt hier Stan Leo, Cameo Schoolfield, Kevin Smith, Tara Reid, Michael Rooker, Jason Mewes und Lou Ferrigno. Lou Ferrigno ist, für die es nicht wissen, der originale Hulk.
Aus der Serie.
Genau.
Man muss dazu vielleicht noch eine kleine Konnotation geben. Es ist halt ein Audi-Werbespot.
Ja, ich habe auch gerade gesehen, es ist der Kanal von Audi USA.
Aber es ist trotzdem irgendwie nett. Also ist jetzt nicht zu viel aufs Gesicht Werbung. Also.
Gut, dann fangen wir an. 3, 2, 1, los. Sie haben einfach einen Block genommen, wo Soap draufsteht.
Ja, das ist die Soapbox.
Oh Mann.
Lou Ferrigno.
So geil.
He is Cameo drinking coffee. Oh, geil.
Es wird noch besser. Das Ende ist so großartig.
Oh, Sad Hulk.
Ja, nee, weil das ist halt immer so die Szene, also der Abschluss in der originalen Hulk-Serie immer gewesen, dass also der Schauspieler von Bruce Banner dann immer so weggelaufen ist und hat halt getrampt, dass er halt weiterkommt. Und ah, okay. Deswegen ist das so unglaublich lustig.
Ja, sehr, sehr schön. Ein sehr schöner Abschluss.
Und was ist das jetzt eigentlich? Ein Werbetrailer? Ist das Avengers Audi oder ist das
Audi? Audi und Avengers.
So Huckepack
werden. Die Audi-Avengers.
Die Audi-Avengers.
Age of BMW.
Nee, das ist dann hier Age of Allrad.
Age of Allrad. Hulk, Incredible. Bring die nicht auf Ideen.
Ich glaube, das könnte ein Episodentitel werden.
Age of Allrad.
Ja. Das hat übrigens jetzt mal jemand, es gibt ja dieses neue Tool jetzt auch auf Twitter, dieses Alterseinschätzungstool.
Du meinst howold.net?
Ja, und da hat jemand einfach mal das Age of Ultron getwittert.
Und wie alt
war? Ja, das glaube ich irgendwie um die 45 rum. Ich weiß es nicht mehr
genau. Du hast wahrscheinlich den Radionukular-Account gesehen, oder?
Was?
Ach egal, vergiss es.
Das ist auf alle Fälle so ein Ding, wo man Bilder hinschicken kann und dann guckt das aus dem Gesicht raus, wie alt du bist. Das fliegt jetzt in letzter Zeit auch immer über Twitter.
Ja. Da brauche ich, glaube ich, mal einen Link dazu und muss mal mein Twitter-Bild
how-out.net.
Okay.
Und da hat halt einfach mal jemand ein Bild von Ultron bewerten lassen, wie alt er denn sei.
Okay.
Gut, dann haben wir jetzt so die Sendung rumgebracht, würde ich sagen.
Moment, ich habe gerade noch das Foto reingemacht. Und du bist von Microsoft, ist ja schlimm. Und natürlich, wie erwartet, sorry if you didn't quit. Also sie haben wieder mein Geschlecht noch mein Alter rausgefunden. Schön.
Super.
Haha. Ja, wie gesagt, es ist von Microsoft.
Ja, also dann wir haben noch eine kleine Ankündigung, denn wir senden schon nächste Woche wieder und diesmal auch wirklich. Denn nächste Woche großes Pony-Pessimisten-Spezial mit Perry Dotto, habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja.
Pony-Sonderkorrespondentin, die mit uns die 5. Staffel von My Little Pony bereden wird.
Ja, und generell halt über Pony Sonders Fandom und vielleicht auch um manifizierte Ponys und Cons.
Genau. Also seid gespannt, wir sind jetzt sozusagen im Dreierpack diese Woche, nächste Woche und übernächste Woche, wenn ihr uns live hört. Wenn ihr uns souverän hört, habt ihr einfach mehr Folgen so. Ja. Und wenn ihr jetzt nichts mehr Wichtiges zu sagen habt, dann würde ich sagen, wir beenden diese Sendung an dieser Stelle. Sehr schön, dass ihr wieder zugehört habt, dass ihr auch wieder live zugehört habt. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann unterstützt uns doch vielleicht mit Auphonic Credits oder mit Flatter. Wir können uns jetzt neuerdings auch auf PayPal spenden. Wir werden demnächst auch einen schicken PayPal-Button bekommen, damit man nicht Augenkrebs davon bekommt. Gell, Stefan?
Natsch, natsch.
Ja. Ihr immerhin. Könnt uns auch jetzt auch immer auf YouTube hören. Es wäre schön, wenn ihr unseren Channel abonnieren würdet, vielleicht einen Daumen hoch da lassen würdet und kommentiert, damit wir auch richtige YouTube-Kids werden. Wenn ihr Reddit benutzt, wir veröffentlichen unsere Folgen auch immer im deutschen Podcast-Subreddit, das so ein bisschen eingeschlafen ist, aber wir versuchen das jetzt wieder ein wenig aufzuwecken. Also wir sind jetzt multimedial, crossmedial vernetzt.
Müssen wir da jetzt eigentlich auch Let's Plays machen und auf irgendwelchen Veranstaltungen anwesend sein?
Genau, also ich werde jetzt demnächst auch einen Let's Play-Channel starten und auf dem Webvideo-Day werden wir auch vertreten sein. Und in 2 Wochen wird dann Gronkh zu Gast sein.
Ja. Hey, den hätte ich echt gerne mal.
Ja. Und auf der Redingsika.
Ich mag dann auch im Sommer eine Longboard-Tour mit Unge.
Yay. Durch? Zum Potsdok.
Durch die Steiermark. Eine Faltradtour mit Unge.
Ja,
zum Potsdok.
Genau. Na denn.
Na denn.
Jo.
Ciao.
Gute Nacht. Jetzt müsst ihr alleine weiter joggen.
Ich glaube, zu diesem Podcast joggt niemand. Wie schauen sie dann die Trailer? Haben sie dann ein Zweitgerät dabei?
Das wackelt doch. Das ist doch Mist.
Da gibt's doch jetzt diese Uhr.
Ja, genau. Die schauen auf der Apple Watch dann die Trailer. Das kommt bestimmt richtig gut.
Und laufen dann gegen den Baum oder so.
Das wäre mir jetzt gestern und vorgestern passiert. Ich spiele jetzt so ein bisschen Ingress und wäre da jetzt fast gegen eine Laterne gelaufen.
Oh je.
Die späten Bekenntnisse des Herrn M.
Na denn.
Die Kulturpessimisten ist eine Produktion aus dem Jahre 2015. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr uns das auf Twitter, Facebook oder in den Kommentaren gerne wissen lassen. Auch über Flatter-Spenden würden wir uns immer freuen. Alle weiteren Infos zur Sendung bekommt ihr auf www.die-kulturpessimisten.de.